Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es endlich darum geht, die Dreifaltigkeit des Nicolas Cage Actionfilm-Genres fertig zu besprechen. Und das kann ich natürlich nicht alleine, deshalb habe ich ihn nochmal hier. Hallo Clemens.
Hallo Gregor, ja, da bin ich wieder. Es ist, eigentlich müssten wir jetzt, ne, bevor wir hier loslegen, die Stimmen und Gesichter tauschen, oder? Sonst funktioniert diese Besprechung nicht authentisch genug.
Ja, du hast recht, du hast recht. Ich hatte mir sogar überlegt, ob wir so einen Gag machen. Eigentlich machst das Intro. Aber ich glaube, dass so mittendrin, da haben wir, glaube ich, beide nicht genug Eigenheiten, die so unterschiedlich sind, dass wir...
Die Hälfte der Besprechung spreche nur ich, völlig langweilig, und die andere nur du. Ja. Das ist auch totaler Quatsch, aber...
Ja, und man muss es die müssen sich das selbst zusammenschneiden und so, weißt du? Das wäre super.
Genau, ihr könnt euch dann einen schönen Podcast draus machen, wie das alles eine schöne Unterhaltung wird, die nicht langweilig
ist.
Ja,
richtig.
Weißt du, immer nur dieses passive Zuhören, da muss jetzt auch mal Schluss sein.
Ja, man muss auch mal was tun können, ne? Halt, ne? Genau. Ja, das ist richtig, das sehe ich auch so, ja.
Das bekommt man doch gerne, so Hausaufgaben mit, nur wenn man einen Podcast
Einfach nur hören kann jeder, da hast du recht.
Ja,
die Dreifaltigkeit des Actionfilms des Nicolas Cage vor allen Dingen aus den 90ern. Wir hatten The Rock, wir hatten Con Air und jetzt könnte man sagen, vielleicht ist das Grande Finale quasi, nämlich im Körper des Feindes und beziehungsweise Face Off, wie er im Original heißt, aus dem Jahr 1997. Da ist er gestartet. Es ist ein John Woo-Film. Ein chinesischer Action-Filmemacher, der das chinesische Action-Kino sehr, sehr geprägt hat und ich sag mal so Zeitlupenszenen und Szenen mit Tauben das eingeführt hat, lange bevor Matrix es in Bullet Time genannt hat, oder?
Genau, also das stimmt. Also A Better Tomorrow ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Ich glaube, mein erster Film mit John Woo, beziehungsweise von ihm, war, der hieß im Deutschen irgendwie Hardboiled 2, aber ich glaube, der heißt eigentlich wahrscheinlich nur Hardboiled oder so, auf jeden Fall.
Ja, richtig.
Habe ich ihn in seiner Filmografie nicht gefunden. Vielleicht wisst ihr da mehr. Also vielleicht, es gibt ja immer diese Umlabelei, gerade in den 90ern.
Ja, der ist von 92 Hardboiled. Im Original heißt der Lasho Shentan oder so. Ja. Von 92 ist er. Das war auch, glaube ich, danach ging es nach Hollywood. Nämlich Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme und Operation Broken Arrow auch mit Travolta und Christian Slater. Beides ganz okaye Actionfilme.
Ja. Aber nicht auf dem Niveau, wo wir uns, denke ich mal, heute
befinden. Nein, nicht, wo wir uns heute, gar nicht, also tatsächlich auch nicht auf dem John-Woo-Niveau, finde ich, ehrlich gesagt. Nee. Ja. Denn das hat er eigentlich erst in diesem Film hier richtig zur Entfaltung gebracht. Für was er allerdings dann am berühmtesten gewesen ist, oder eigentlich, man muss sagen, am verdammtsten, ist natürlich die Regie von Mission Impossible 2 aus dem Jahr 2000. Und Gott, habe ich den Film gehasst. Ich weiß nicht, Mission Impossible 2 ist das...
gar nicht mehr so...
Alter, da hat es mich total genervt mit den Slow-Mo-Einstellungen und tatsächlich das Taubending...
War vielleicht zu viel.
Ja, das Taubending haben die an so absurden Stellen dadurch, wo man die halbe Szene nur überlegt hat, wie soll diese verdammte Taube da reingekommen sein? Weißt du? Und das ist ja in diesem Film auch mit...
Völlig raus aus der Story, so, ist mit der Taube?
Stopp den Film, wo habt ihr diese Taube her? Halt, ne? Und das ist ja in diesem Film auch, aber hier sagt man ja, komm, ist eine offene Kirche, ne, ist eine Beerdigung, ne, da kann ja eine Taube.
Macht er noch mehr.
Klar, da kommt mal eine Taube vorbei. Aber in Mission Impossible 2 war für mich echt, war echt schlimm. Den ersten, den habe ich gemocht, sehr gerne sogar, da war ich bei den Dreharbeiten. Und zwar, im Rahmen von, der wurde irgendwie 95 in Prag gedreht und ich war in, auf, wie heißt das denn hier, Schulausflug, Klassenfahrt. Ja. Ich war Klassenfahrt in Prag und ich habe in der Szene, wo er die weibliche Darstellerin, Emanuel Biert oder so ähnlich, wo er sie in der Seitengasse küsst, habe ich 400 Meter weit weggestanden, hinter so einer Absperrung, und da in der ganzen Ferne sah ich ganz klein Tom Cruise und wie er sie so an die Wand drückte und sie geküsst hat, während so als Tarnung, damit die Leute an denen vorbeilaufen, weil die denken, es ist nur ein Liebespärchen in Prag halt. Es wurde auch nicht, wie es der Film suggeriert, nachts gedreht, sondern es war helllichter Tag. Aber wie gesagt, das ist meine Geschichte zu Mission Impossible 1.
Aber da kommen wir... Ja, zu einer schönen Überschneidung, würde ich es mal sagen, denn ich war ja auf der FedCon, da will ich nicht groß ausführen, nur weil du gerade eben den besagten Film ansprichst, dort habe ich einen Teil vom Panel von Simon Pegg, der vielleicht im einen oder anderen Begriff ist, Shaun of the Dead etc. Und der meinte auch, dass hier, na wie heißt
Tom Cruise?
Genau, danke. Tom Cruise, dass er wirklich halt, also das, ich glaube, es ist auch so bekannt, aber dass er wirklich seine Special Effects oder diese, was wurde sonst halt Stunt-Leute zu hast, das macht er alles selber und plant es da monatelang. Also er hat auch gesagt, es wirkt jetzt vielleicht außen, für Außenstehende verrückt, aber er plant es wirklich und ist jetzt nicht so superheldmäßig und macht es völlig random, ohne Vorbereitung, so wie es nach außen teilweise aufs Publikum wirkt. Und er hat selber seinem Pack gesagt, er würde für kein Geld der Welt diesen Quatsch machen. Also das würde er so nicht machen. Das ist nicht sein Fall.
Ja, das glaube ich auch. Also er hat auch den Ruf, total akribisch zu sein, was so die Action-Szenen angeht und sich das quasi den Verkauf der Kinokarte hart zu erarbeiten. Kennst du diese Szene, dieser Mission Impossible-Film, der in Dubai spielt? Irgendwann landen die ja immer alle mal in Dubai. Da hängt er doch mit diesem Handschuh, mit einem außen an diesem Gebäude im Sandsturm, an diesem Hochhaus.
Also das Bild
sagt mir jetzt irgendwie was. Ich hätte geweint, wenn ich in der Situation wäre. Wirklich, hätte total.
Würde ich niemals.
Das wäre auch mein Ende gewesen. Ich hätte losgeheult. Einfach nur und wirklich, dann ist vorbei. Nee, auf jeden Fall, danach wurden die Filme ja auch wieder sehr gut, aber Mission Impossible 2 ist echt mies und leider, der war sehr erfolgreich, aber ich fand ihn furchtbar und ich kann mir den auch nicht nochmal angucken. Also da hat mich tatsächlich diese Slow-Mo-Szenen der exzessive Einsatz der Tauben, das ist ja schon so ein Meme geworden durch diesen Film halt. Ne? Ja. Und hier in dem Film, danach war auch nicht mehr so viel, er hat dann noch
White Talkers war noch
okay, genau.
So als Antikriegsfilm. Paycheck kann ich nur empfehlen, den kennt glaube ich kaum einer mit Mel Gibson. Der war eigentlich auch ganz okay, so rachemäßig war das glaube ich.
Nee, das ist der falsche. Das ist Payday, Paycheck.
Aber Paycheck sagt man.
Nein, das ist der schlimme Sci-Fi-Film mit Ben Affleck in der Hauptrolle.
Okay, keine Ahnung.
Aber glaub mir, ich dachte eben schon, was meint er denn mit.
Nee.
Nein, also danach war es halt nicht mehr so gut halt. Ne? Aber wie gesagt, das große von seinen US-Filmen, sage ich mal, ist für mich zumindest unbestrittbar hier im Körper des Feindes. Ne?
Ja, das ist wirklich
Benchmark
für seinen Schaffen als Regisseur, kann man so sagen.
Genau. Die Hauptrollen wurden gespielt von John Travolta, der Thorn Archer spielt, ein FBI-Agent. Der Caster Troy jagt, der wird von Nicolas Cage gespielt. Also das sind die beiden Antagonisten quasi in dem Film, also beziehungsweise die beiden Gegner in dem Film.
Interessant finde ich, bei diesen beiden Namen fällt einem natürlich welches Franchise ein?
Archer Enterprise meinst du?
Sehr gut und Troy natürlich auch.
Stimmt, ja.
Also irgendwann fand ich bemerkenswert, weißt du, wenn ein Name so Star Trek Bezug im entferntesten Winkel, aber so ist es mir ins Auge nochmal gestochen.
Also
hatte ich nicht auf den Schirm.
Ja. Die beiden, die Rollen natürlich, die es in Hollywood-Filmen so üblich ist, gab es ursprünglich auch mal eine ganz andere Besetzung und so.
Genau.
Da war es, wie viele Actionfilme auch in der Zeit, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone tatsächlich vorgesehen, die man dann aber rausnahm, als man dem Film so ein bisschen mehr psychologische Tiefe geben wollte und gesagt hat, na, vielleicht brauchen wir doch ein bisschen eine klasse bessere Schauspieler halt noch. Ne? Ja. Nichts gegen die beiden, aber vielleicht noch so einen kleinen Tick halt. Ne?
Ich stelle den Anruf so geil vor. Nichts gegen euch halt, aber wir haben halt Cage und Travolta bekommen. Oh,
ja, also verdammt. Man muss ja sagen, Travolta hatte zu der Zeit seinen zweiten Frühling nach Pulp Fiction halt. Ne? Er war halt so in der Mitte der 90er Jahre wieder sehr schwer angesagt halt. Und Nicolas Cage war im Prinzip auf seinem Karrierehöhepunkt, kann man sagen. Ne? Er hatte die Komödien der 80er gemacht, dann seine Oscar-Geschichten, dann jetzt halt Actionfilme in Folge, mehrere. Und ich würde das so mit so als seinen Höhepunkt mit bezeichnen, also so im kommerziellen Erfolg halt, ne?
Ja.
Genau. Ansonsten muss man sagen, bei dem Namen hier, Caster Troy, der hat ja seinen Bruder, Pollux Troy, ne? Und Caster und Pollux, ne? Die Brüder, die nicht ohne einander konnten, ja, das ist halt, weißt du, griechische Mythologie und pipapo. Und es ist natürlich jetzt nicht gerade nicht subtil halt, ne? Aber das große Ding in dem Film ist ja, dass die beiden ihre Rollen tauschen halt, ne? Also Thorn Archer, also John Travoltas Rolle ist der FBI-Agent, der Caster Troy, dessen Sohn von Caster Troy getötet wurde und der ihn seitdem erbittert jagt, ihn dann auch fängt. so sehr fängt, dass er im Koma landet und dann muss man aber trotzdem noch seine letzte große Tat, nämlich einen Giftgasanschlag auf Los Angeles, verhindern. Und um da an Informationen zu kommen, gibt es ja nur einen Weg. Man transportiert sich das Gesicht seines Feindes über sein eigenes, um dann dessen Helferlein davon zu überzeugen, das auszuplaudern, wo dann jetzt dieser Giftgasanschlag stattfinden soll.
Leicht irrer Plan, ja, würde ich es mal nennen. Ne? Also man käme auf alle Sachen, ja, aber nicht darauf. Also
ja, total. Ja. Ich muss auch sagen, ich fand Sean Archer tatsächlich auch sehr, also ganz relevant, als er sagte, ach, ich versuche es auf dem altmodischen Weg. Ich nehme mir erstmal seine Leute vor und verhöre die halt. Ne? Zu den anderen Besetzungen, die kann man noch sagen, Sean Archers Ehefrau wird von Joan Allen gespielt. Gina Gershon, sehen wir jetzt Sascha Hörsler. Das ist so der Love Interest von Caster Troy oder der ehemalige Love Interest. Wir haben Nick Cassades, der Dietrich Hassler spielt, den Bruder von Sascha Hassler von Gina Gershon, von Gina Gershon, die ihre Rolle bekommen hat durch ihre Leistung in dem Film Bound, der auch sehr, sehr zu empfehlen ist. Ja. Ansonsten sind halt viele Nasen, die man auch so aus Fernsehserien und so aus der damaligen Zeit kennt. Hier Colin Farrell, der Dr. Malcolm Walsh, der Erfinder dieser Technologie oder der Arzt, der es praktiziert, den kennt man auf jeden Fall. CCH Pounder, die auch nur eine kleine Rolle hat, als Dr. Hollis Miller, die kennt man natürlich aus Sachen wie The Shield oder auch Sons of Anarchy und solchen Geschichten. Als Victor Lazaro, als Chef von Sean Archer in der FBI-Zentrale, da haben wir auch noch Harve Presnell, der in der zweiten Hälfte der 90er Jahre eigentlich im Prinzip nur den Pretender gejagt hat. Den kennt man, er assoziiert ihn auf ewig mit. Kennst du noch Pretender?
Ja,
mit Jared und so, ja. Er war einer der Chefs von dem, ich nenne sie, wie heißt die Organisation? The Center. Weißt du? Ja. Da war ja einer der Chefs. Und da denke ich immer dran, wenn ich Harve Presnell halt sehe. Ne? Also der Cast, das sind schon gute und bekannte Damen, aber jetzt keine übermäßig großen Stars halt, ne? Muss man sagen, außer Cage und Travolta halt.
Genau,
ne?
Die zwei so. Interessant vielleicht noch, dass mit dem Drehbuch, das ist irgendwann die Option ausgelaufen. Das war ja von Michael Cole Larry und Mike Verb, ja. Und genau, Warner Brothers, da haben die das hinverkauft und 94 lief das aus. Ich wusste gar nicht, dass das so funktioniert und dann hat Paramount praktisch sich das eingesagt. Ja,
ja, das ist, ich hab irgendwann mal bei dem Film, kennst du American Gangster mit Denzel Washington? Kennst du den Film?
Weiß ich gerade nicht.
Der ist auch
waren die alle so in Mäntel?
Ja, ja, Mafia? Er hat, genau, ja, das ist so ein Drogenhändler aus den 80er Jahren gewesen. Ich glaube, Frank Buck oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist es ein ganz guter Film, auf jeden Fall. Da war es auch so, dass es einen Vertrag gab, dass Denzel Washington einen Vertrag dafür hatte, dass der Film nur mit ihm gemacht werden darf. Okay. Aber in diesem Vertrag stand auch drin, innerhalb von einer gewissen Zeit. Und dann haben die auch wegen dem Drehbuch und der Finanzierung so lange gebraucht, bis sie das zusammen haben, dass diese Zeit abgelaufen ist und er somit den Film nicht mehr machen musste, aber im Vertrag drinstehen hatte, dass die ihn nur mit ihm machen dürfen. Also hat er es ein zweites Mal bezahlt bekommen, tatsächlich, diesen Film, um ihn dann doch zu machen. Also er ist doppelt bezahlt worden.
Das ist der Trick.
Ja, ist voll geil, ne? Das ist voll. Ja, da gibt's sicher so viele Geschichten und so. Man hört das ja auch oft, dass so sein Mitspracherecht bei den Co-Stars und pipapo. Bei dem Drehbuch, ich verlinke mal in den Shownotes die beiden Drehbücher, die kann man nämlich online finden. Und es gibt auch das Originaldrehbuch dazu und in dem Originalskript dazu, was aber nicht verwendet wurde, das war tatsächlich deutlich Sci-Fi-lastiger. Denn da ging es in ganz, ganz großen Teilen um diese Technologie, die diese Gesichtstransplantation möglich macht. Und ich habe das Drehbuch nicht gelesen, aber ich habe das Essay des Drehbuchs gelesen
und
reicht und auch ein bisschen was darüber gehört und tatsächlich war da auch so die allgemeine Sache, das hätte einen sehr großen Teil im Film eingenommen, wie man diese Technologie erklärt und pipapo. Oh Gott. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die brauche ich voll nicht. Nee. Weißt du, Gesichtstransplantation sind 97, gab es das noch nicht. Mittlerweile gibt es das, auch so, ich glaube, vor 10 Jahren oder vor 2010 oder 2012, ne, sind ja die ersten durchgeführt worden. Also, ich hätte das nicht gebraucht, oder?
Nee, auch. Ne? Gerade, das ist halt, spielt im Hier und Jetzt, also im damaligen Hier und Jetzt, das finde ich auch gut so, das musste nicht noch historisch in eine andere Zeit verorten, das ist ja.
Nee, es hat halt einfach größeren Fokus auf diese Sci-Fi-Elemente gelegt, Film ja im Prinzip ein bisschen sehr schnell abtut, ne? Also, man sagt ja hier, ihr tauscht nicht nur das Gesicht, also es ist ja nicht mit Gesichts- tun, also mit dem Tausch des Gesichtes getan, weil beide ja auch, seien wir mal ehrlich, schon andere Körper haben. Ne?
Ja, also, auch vom Umfang und von, ich glaube, die Größe war auch anders, wurde im Film erwähnt, so hier, ich bin irgendwie...
Ja, ist auch so. Ja, das ist so, sie gehen da sehr lapidar hinweg, sagen ja hier, Unterschied... Das
gleichen wir aus.
Ja, okay. Sie sagen...
trägst hohe Absätze.
So ungefähr. Sie sagen, ja, die Rettungsringe, die machen wir bei dir weg. Da dachte ich mir, ja gut, aber ihr müsst sie dem anderen ja dranhängen. Ja. Also, das, komm, ein für Papa... Ne? Das wäre geil, wenn sie ihn. Oh. Einen für Mama. Hier kommt noch einer. Einer geht noch. Einen kannst du noch essen. Nein, aber also sie müssen den einen ja dünner machen. Aber genau. Auch die Größe. Sie sagen ja, die Unterschiede bei Größe und Hautfarbe sind vernachlässigbar. Ich habe da mal geguckt, wie groß die beiden sind. Ja. John Travolta ist 5 cm größer als Nicolas Cage. Okay. In jeder Hinsicht. 5 cm größer als
Nicolas. Interessant vielleicht noch, bevor wir es ganz vergessen, ich hatte noch gelesen, dass John Archer auch hätte von Johnny Depp gespielt werden können, aber der hat das Drehbuch gelesen. Vielleicht die Version, diese Sci-Fi-Version, könnte ich mir denken, und hat er gesagt, nee, komm, keine Lust.
Kann sein, ja. Ja, aber wie gesagt, das fand ich total faszinierend, dass man da so drüber hinweggegangen sind. Also wie gesagt, der eine ist einfach 5 cm größer, 5 cm ist schon ein Unterschied. Dann die ganzen Körperformen. Also tatsächlich wären sich wahrscheinlich Stallone und Schwarzenegger ein bisschen ähnlicher gewesen. Also, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ich habe es da nicht nachgeguckt, aber es ist natürlich, das ist so ein Sci-Fi-Element, weil da muss ja mehr gemacht werden, als nur das Gesicht dem einen abziehen, natürlich. Dem anderen drauf, weil sie ja auch, sie machen ja die Haare und also bist halt komplett die andere Person halt, ne?
Genau, aber das hatte ich auch nicht so ganz verstanden, ne? Weil die haben ja dann auch, das ist ja diese OP dann, wo diese Gesichter praktisch transplantiert, sagt man, werden, und die haben währenddessen denen die Haare noch geschnitten.
Ja.
Macht man das so? Ist es nicht das Unhygienischste oder was du machen kannst? Kannst du nicht erstmal, das ist doch mega kompliziert so, egal ob es mit Laserschnitt ist, aber das ein Gesicht transplantieren, ist das nicht erstmal, hätte das nicht Vorrang vor, ja, wir kommen, machen wir dem jetzt hier noch die Haare und zeitgleich kriegt er noch eine neue Nagelbetten oder so.
Hey. Ja, also ich glaube, da haben sie einfach nur versucht, all diese Änderungen in einem Bild zu zeigen.
Genau, dass der Film nicht noch länger wird wahrscheinlich.
Ja, der Film hat ja mit 133 Minuten, der hat eine ordentliche Länge, muss man das tatsächlich schon, sagen. Das ist nicht so der normale 90 Minuten Action-Klopper mit über 2 Stunden. Ist der auch wirklich, hat der auch eine Länge, aber er hat ja tatsächlich auch einiges an Story halt auch zu bieten. Ne?
Ja.
Aber ich war da sehr fasziniert von, klar, war es jetzt nicht, es war ja nicht geplant, dass Caster Troy aufwacht und Aussehen dann übernimmt, aber unter der Situation muss ja der Arzt, den er dann bedroht und dann später ja auch verbrannt hat, er hat ja alle Zeugen verbrannt, aber vorher noch gezwungen, ihn so umzuoperieren halt, ne, der muss ihm ja wirklich, und 10 Kilo mehr noch hier und, ne, und ein bisschen kleiner, Es wird schwierig halt, ne? Kurios, ich glaube, es war sehr gut, dass sie das so mehr klein nebenbei abgehakt haben und da nicht zu sehr ins Detail gegangen sind halt, ne?
Sonst wäre es zu auffällig gewesen, dass das nicht so ganz hinhauen kann.
Ja.
Ja, ich hatte mich da auch mit dieser, es gab ja dann am Ende von dieser OP auch diese Stimmen, wie sagt man, Synchronisation oder so, da hatte ich mich gewundert, dass es dann so hinbekommen haben, dass er dann auf einmal 100% Übereinstimmung hat. So, ich hätte es irgendwie realistischer gefunden, wenn es irgendwie nur zu 98,7 oder so klappt. Das dachte ich mir so, kann das sein? Aber
ja, das war so rasant, ne? Er musste ja nur einmal den Satz nachsprechen, Und schon beim dritten Mal den Satz nachsprechen, mein kleines Pfirsich-Steilchen, ne? Hatte er ja genau dieselbe Stimmlage, ne? Da sind sie halt relativ schnell dabei hinweggegangen. Was ich gut finde, ist, wie sie es charakterisiert haben, die Besessenheit, die beiden haben, ne? Also Caster Troy, halt Nicolas Cage, dass der halt der wahnsinnige Typ ist, der halt jetzt vorhat, am 18. einen Giftgasanschlag auf hier das Convention Center in Los Angeles zu verüben. Schön, dass das noch ein paar Tage hin ist, ne? Weil so hat man ja Zeit, die Story dazwischen zu erzählen. Na gut, aber es macht ja auch Sinn, weil es soll ja, glaube ich, ein Anschlag zu einem bestimmten Ereignis sein. Halt, ne? Also nicht einfach nur so, sondern es gibt da irgendwie eine Convention und man will eine bestimmte Art von, also bestimmte Leute umbringen, deshalb macht man das halt ein paar Tage vorher, macht wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, je weiter man vorher es macht, umso größer ist die Gefahr, dass es auffliegt. weißt du? Mhm. Ne? Aber das ist ja okay. Ich muss auch sagen, legendär ist sein erster Auftritt, ne, in dem Film, wo er dann halt, also der, naja, der zweite dann quasi, wo er dann, nachdem er dieses Zeug da scharf gemacht hat, dann als Priester diesen da Tanz durch das Convention Center macht und noch
den... Passt zur heiligen Actionfilm-Dreifaltigkeit von ihm, den wir...
Ja, das ist so genial. Wie gesagt, die heilige Dreifaltigkeit des Actionfilms und er hat die Auftritt in dieser Priesterszene. Ja. Und mit der Musik und diesem
Halleluja.
Ja, Halleluja. Eigentlich sollte wirklich, ganz ehrlich, so sollte Nicolas Cage sich standardmäßig einführen lassen in Filmen. Das hätte ich mir reinschreiben lassen.
Immer so ein Auftritt, ja.
Obwohl, ehrlich gesagt, dieser Blick, den er dann hat, als er die Mädel dann an den, ne?
Ja.
Das ist so drüber. Echt. Das ist so absolut drüber.
Sehr halt, drüber, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob man das heute noch so filmen würde.
Nee, nee.
Der Film ist auch sehr sexuell überladen, würde ich es mal sagen.
Ja, mit der Agentin im Flugzeug. Die Gott genau. sei Dank haben wir noch eine Frau in dem einzigen gecharterten Flugzeug, das wir da haben. Aber das ist ja nur aufgeflogen, weil der gute Pollux Troy ja selber bezahlt hat. Aber er hat nicht nur selber den Flug bezahlt, das hat aber in der Zeit hat es auch gereicht, noch schnell eine Mitarbeiterin da reinzuschleusen, die offensichtlich das Bordbistro betreut.
Ne? Genau, also, alles ganz schnell. Das haben wir aber gar nicht gesehen.
Das die sind war so da Sachen.
Schon im Flugzeug drin, praktischerweise.
Da habe ich mich echt gefragt, wie schnell. Ja, das ist. Das man, also, mir ging das auch jetzt beim Gucken nochmal bei dem Film. Ich hatte so überhaupt kein Zeitgefühl, wie lange diese Ereignisse eigentlich jetzt gedauert haben. Wie lange dann Caster/Archer in diesem Gefängnis war und wie lange das jetzt mit seiner Tochter und mit seiner Frau dann da ging halt. Ne? Also, es muss so eine Woche etwa gewesen sein halt. Ne?
Ja, das ich glaube, die Frau hat es dann auch erwähnt, ja, hier irgendwie, ich habe eine Woche so mit ihm gelebt, als wäre er du und
ja,
so hat sie dann gesagt.
Das, genau, ist fast schon biblisch, was sie sagt. Ja. Dass sie sagt am Ende zu ihm, wir lebten seit einer Woche
wie Mann und Frau.
Genau, wie Mann und Frau zusammen. Also mit anderen Worten hat sie gesagt, wir haben auch Knickknack. Ja. Ne?
Sie wollte es nicht so ganz.
Wir haben uns auch erkannt. Ne? Ne? Das wirklich, also dann dachte ich mir, das sind so Sachen, die dem Film so eine krasse Härte auch geben, ne? Weil durch diesen Tausch, klar, haben die einfach Dinge mit Leuten gemacht, die nicht wussten, dass es eine andere Person ist, was jetzt wieder so eine Metadiskussion aufführt, ne? Wer bist du eigentlich halt, ne? Weil ich fand, gerade bei den, wenn du dir die ersten Szenen mit Nicolas Cage ansiehst in dem Film, wie oft der ein anderes Outfit anhat, das ist irgendwie schon so sinnbildlich. Weißt du, erst bei diesem ersten Shot, den er auf den Sohn quasi macht, oder beziehungsweise auf Sean Archer, hat er da diesen Anzug an, dann das Priestergewand, dann dieser geile Auftritt, als er aus dem Auto auf dem Flughafen aussteigt und der Mantel.
Da sah echt krass aus.
Komm, der Mantel weht hoch und er hat diese goldenen Knarren hinten drin. Also bitte.
So muss es sein.
Das ist, ich glaube, das war, als ich die Szene gesehen habe, das war damals mein erster Mantel, den ich mir bestellt habe. Beim Extra-Katalog, wer es noch kennt, war so ein Gothic-Katalog in den. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals gab es das. Und da habe ich mir so einen Stoffmantel bestellt, nur wegen dieser Szene, mit wie er aus dem Auto aussteigt und dann der Mantel hochweht. Und wie er dann da. Das ist schon sehr, sehr cool halt, ne? Man muss aber auch sagen, die Ausgangslage dieser erbitterten Jagd, die der Archer auf den Caster macht, ist ja, weil er seinen Sohn erschossen hat.
Ja? Genau, und wir hatten dann auch, glaube ich, nach dieser Szene oder kurz darauf diese Einblendung, ne, 6 Jahre später, genau, dann ging es dann im Hier und Jetzt quasi weiter.
Wo mir nicht so ganz klar wurde, hat er seinen Sohn erschossen? Also es war ja, also es wird uns ja im Film suggeriert, dass er ihn nicht absichtlich erschossen hat, sondern dass er eigentlich Archer töten wollte, aber sein Sohn dabei mitgetroffen wurde.
Genau.
Aber das heißt, er hat einen Mordauftrag auf ihn oder hat er ihn erschießen wollen, weil er ihn schon gejagt hat?
Das ist eine gute Frage, die ich mir doch gar nicht gestellt habe, ehrlicherweise, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so dieser Klassiker ist, der ermittelt 3 Jahre gegen mich und der hat mich bald und so, und dann muss er halt weg. So würde ich es jetzt merken. Aber es kann auch sein, natürlich, dass er so einen Auftrag hatte, aber er ist ja so der Oberbösewicht-Macker, deshalb denke ich, dass es von ihm aus geht und warum, also ich weiß auch nicht, wieso er dann. Der liegt da ja auch mit diesem Scharfschützengewehr und trinkt, glaube ich, noch was sogar. Mhm. Hatte ich noch
nie so gesehen. Er hat einen geilen Schnäuzer auf jeden Fall in der Szene.
So ein
Schnorres.
Angeklebt oder so. Aber warum man sich diese Location da aussucht.
Da muss ich, das ist das Nächste, weißt du? Er hat ja.
Weil es ist ja dieses Karussell, wo die beiden drauf sind. Es bewegt sich ja auch.
Ja,
natürlich, guter Schütze, kannst du mir alles erzählen, aber.
Ja.
Wenn man so einen Auftrag hat, dann guckt man doch, wo ist jetzt eine Situation, wo die Person nicht
sich
komisch Ja. Oder schneller bewegt, ne, sondern, ja, weiß ich nicht,
ja,
abends aus dem Hotel um die Ecke geht oder
so. Ist das seine Überlegenheit, ja, die er als Scharfschütze auch noch hat oder so? Das habe ich mich auch gefragt, als ich die Szene jetzt gesehen habe. Da dachte ich mir, weil das so unfreiwillig komisch wirkt. Wenn du jemanden erschießen willst, machst du das, während er auf einem Karussell sitzt, das auf und ab wippt und während er vor allen Dingen mit seinem kleinen Sohn auf dem Karussell sitzt.
Ja,
weißt du, und dann ist es ja so, er nimmt ja seinen kleinen Sohn quasi vor sich auf dieses Pferd, mit dem er da auf und ab wippt, und dann schießt er durch ihn durch. Aus dem Winkel hat er vielleicht in dem Moment nicht gesehen, dass sein Sohn davor war, aber ich fand ehrlich gesagt, das Ding dreht sich doch auch. Also er hat doch gesehen, dass sein Sohn zumindest daneben sitzt. Also,
ja, und ich glaube auch, also so wird es in, ich bin kein Scharfschütze, ich weiß es nicht, aber in Filmen und auch so wird ja immer suggeriert, die liegen da schon mal länger und beobachten Wind, Winkel, Umgebung. Das heißt, eigentlich kriegt er das schon mit.
Ja, ich auch natürlich. Sagen. Also das war, dadurch wird es uns ja verkauft. Ja. Er hat ihn dann in die Schulter, er hat ihn aber auch in der Schulter getroffen. Nicht, also es sollte wohl das Herz sein, aber war so knapp daneben. Er hat ja auch diese Narbe, die er unbedingt wieder haben will. Aber dadurch, dass sein Sohn vor ihm auf diesem Pferd saß, ist sein Sohn tödlich getroffen worden. Und das macht die Sache natürlich zu Recht oder noch viel krasser persönlich als ohnehin schon. Aber ich habe mich das auch wirklich gefragt. Also erstens ist ja fragwürdig, also ihn vor seinem Sohn ist ja schon eine Nummer, aber dann während er mit seinem Sohn auf einem Karussell sitzt, halte ich einfach für auch unpraktikabel halt. Also allein das, ne, abgesehen von der Sache an sich halt. Ne? Aber,
und die Stelle hat mich an irgendeine, das wirst du vielleicht eher wissen, an, es gibt eine Akte X-Folge, wo glaube ich, ich weiß nicht, Junge oder Mädchen, auch so dieses Karussells und das ist dann auf einmal weg oder daran hat es mich irgendwie auch kurz, dachte ich, Akte X irgendwas.
Ja, aber, ja, es kann sein, Ja, aber das ist halt so der Grund für seinen Hass und für seine Jagd, die er auf ihn macht und so. Und
er ist da ja auch so sehr fixiert, so manchmal arbeitet er auch an anderen Fällen und das ist auch so eine Sache, die ist mir jetzt persönlich nicht klar geworden, das weißt du vielleicht. Er hat ja so erzählt dann, ja, wir sind hier irgendwie eine neue Stelle oder so und Mist, wir kriegen gar nicht die Infos von den anderen hier vom FBI, CIA oder State Department. Und da dachte ich mir so, okay, der arbeitet gerade gar nicht beim FBI. Was ist das jetzt für eine Stelle? Ist das irgendwie noch eine Unterabteilung? Das habe ich irgendwie, ging an mir vorbei, diese Info, muss ich dir mal
sagen. Ja, also weil sie immer von FBI reden und dann sagt er, weil unsere Abteilung so verdammt geheim ist, dass wir nichts kriegen, wenn wir mal was brauchen. Weil jeder fragt, wer seid ihr? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so läuft. Also das kann ich, also, ne?
Würde es hier, kriegt keine Infos, was?
Die kriegen nicht mal Kopierpapier, weißt du, weil keiner die Kostenstelle kennt und so.
Genau. Ich habe heute leider kein Kopierpapier.
Oh, leider nicht. Oh, verdammt.
Wir müssen hier was drucken.
Ja, das fand ich auch krass. Hinzu kommt Wahnsinn. Ja auch, wie er seine Leute anpumpt und so. Es wird ihm ja auch sogar von seinem Vorgesetzten gesagt, dass er nicht so krass zu seinen Leuten sein soll. Da habe ich mich halt auch gefragt, und das ist der Typ, der eine gewisse labile, psychische Labilität aufweist und posttraumatisches Stresssymptom und wie auch immer man es nennt. Aber den schickst du dann in diese Undercover-Mission, indem er so aussieht wie der Typ, der deinen Sohn umgebracht hat. Weißt du? Also, klar, die sagen, wir haben nur noch ein paar Tage Zeit und die haben ja dann diese Diskette gefunden, wo noch dieses Video drauf war, dieses typische 90er Jahre. Da musste ich sehr schmunzeln von Pollocks halt. Ne?
Und so eine nackte animierte Frau war
das. Genau, die animierte Frau, Und dass man dann gesagt hat, hier, die planen da was, aber wir haben nur noch ein paar Tage Zeit und deshalb ist das jetzt eilig und mit deiner normalen Polizeiarbeit kommst du nicht weiter, weil selbst wenn du sie unter Druck setzt, die Leute, die quatschen nicht halt. Ne?
Das hast du auch eben erwähnt. Ich fand es gut und auch aus seiner Sicht jetzt von seinem Charakter her glaubhaft, dass er das erstmal auf die normale, oder was heißt normal, aber er war ja auch aggressiver, aber erstmal auf diese Tour versucht, weil das schon, glaube ich, ein krasser Schritt ist, so, ach ja, ich wechsle jetzt mit meinem Erzfeind mal einfach das Gesicht, die Stimme und das Leben.
Ja, also, natürlich. Also das musste ja auch sein, aber er kommt ja nicht weiter. Der Bruder, Pollocks, redet nicht, klar, weil er ist total seinem Bruder halt verfallen, ne, und quasi, und Dietrich Hassler, der redet,
der war geil, der war ja mit diesen, also es war wie so ein, keine Ahnung, Zuhälter, Fellmantel,
ich weiß der nicht, ist super, wie das Ding heißt. Aber Ludenmantelmann.
Ja, genau.
Ja.
Super. Wie der da saß, so ist mir alles egal.
Ja, nicht nur das, es ist nicht nur, dass er definitiv nicht redet, auch als er, der Satz, der ist, glaube ich, auch sogar im Trailer gewesen, wo er gesagt hat, na, wie geht's eigentlich deinem toten Sohn? Alter, ja, das oder?
War wirklich, da ist er.
Alter.
Das war klar, dass sich das nicht gefallen ist, nee,
ja, der Archer. Da hat man übrigens gesehen, dass Archer in dem Moment, als er ihn dann umstoßt und die Pistole zieht, ich habe mal gehört, dass man nie in einen Verhörraum eine Waffe mitnehmen darf. Also dass das,
das würde auch Sinn machen.
Man wird auch so sehen, die gibt man vorher ab und so. Ne? Aber ich weiß ja nicht, vielleicht ist es auch eher so Fernsehwissen und so.
Aber das ist ja die neue geheime Stelle. Ja,
stimmt.
Vielleicht.
Du meinst,
die machen das so.
Ah, stimmt, du hast recht, da wurde das Informationspapier kam nicht zu denen. Du hast
genau,
recht, da
war die so geheim sind. Ja, aber es gibt ja auch da ein geheimes Gefängnis mit Magnetschuhen auf einer Bohrinsel.
Ja, das ist das Nächste. Also in dieses, wo Pollux untergebracht ist, wo er dann undercover geht. Ne? Dieses ist
Guantanamo auf der Bohrinsel mit Magnetschuhen aus der Zukunft.
Es gelten da keine, also diese Stiefel sind schon mal sehr krass, mit dem du dich, fand ich auch, eigentlich total effektiv. Die rasten dann ein, geht irgendwie, die magnetisieren sich und dann kannst du dich nicht mehr, die Füße nicht mehr bewegen und dann dieses nach hinten umfallen, während deine Füße fest sind, das stelle ich mir, ich würde mir alles brechen in dem Moment, wäre schon alles vorbei. Das muss unfassbar unangenehm sein, aber und eigentlich
effektiv. Die konnten ja auch bei allen Insassen da einzeln praktisch einstellen, wo jetzt die Sperre reingemacht wird oder aufgehoben wird. Das war auch, also so vom Sicherheitsaspekt recht effektiv eigentlich. Ne?
Ja, aber die haben so ein Guantanamo offensichtlich. Ne? Also genau, ist ein bisschen außerhalb. Was ich mich nur gewundert habe, ist, dass er keine Art von Evakuierungscode hat. Also, dass er wirklich, dass wirklich niemand davon, auch den, das weiß mit ihm.
Ja,
ne? Also, dass da kein clever, Backup ist, dass man nicht irgendwie dem Gefängnisdirektor wenigstens nochmal was gesagt hat und so. Ja. Das war das eine. Und er ist ja da hingegangen, weil er sich an Pollux ranwanzen soll halt. Ne?
Genau.
Aber er wusste nicht, dass das eine Bohrinsel ist. Es gibt doch die Szene, wo er entkommt und dann oben steht und nein.
Genau.
Was haben die denn gesagt, wo die den hinbringen? Oder ist er mit Maske drüber? Stimmt, und ich meine, warum sollte man das vor ihm geheim halten? Als den sie da zum Schein nur einsperren. Weißt du?
Es gab ja dann, genau, das waren ja nur diese drei, die Frau, der Arzt und der andere Agent da, ne? Und die wurden dann ja auch
getötet.
Verbrannt.
Ja, genau, aber das ist total dämlich und gefährlich halt. Und das sehen wir ja auch. Aber selbst das, sie haben ihm gesagt, wir bringen dich irgendwo hin, offensichtlich. Warum haben die ihm nicht gesagt, das Ding ist übrigens eine Bohrinsel? Ne? Also, das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich.
Vielleicht wurde Gregor, die Szene wurde rausgeschnitten.
Nee, es ist einfach nur so.
Nee, es stimmt, es wird.
Mir ist das nur aufgefallen, als er da oben dann, als sie dann, genau, als er dann entkommen ist, ne? Und wo er dann da oben stand und dann gibt es ja dieses, oh Gott, nein, jetzt alles voll mit Wasser und ich bin halt auf einer Bohrinsel und nicht irgendwo in Los Angeles oder so. Halt. Das soll halt für uns als Zuschauer ein Schock sein, dass man da eigentlich nicht wegkommt, nochmal nicht wegkommt. Aber dass er davon überrascht ist, ne, ist eigentlich merkwürdig. Und dann gibt es ja diesen Sprung und er landet im Wasser und ich habe mich gefragt, wie weit ist er?
30 Meter oder höher, ne?
Ja.
Das war schon ordentlich.
Ich wäre schon.
Ich weiß nicht, ob das alles so klappt, aber.
Ne, vor allen Dingen, weißt du, mich hätten sie dann einen halben, wahrscheinlich 500 Meter weiter treibend gefunden, weil wie weit ist er denn dann geschwommen?
Das, ja, vor allen Dingen, hat man am Rand irgendwie ganz weit gefühlt, 150 Kilometer weiter so Küste oder irgendwie eine Stadt, aber es war wirklich nicht jetzt 10 Kilometer entfernt eine Stadt oder irgendwas.
Also das Ganze wirkt ja, so, als wenn das eine, als wäre das auch so ein bisschen eine halb illegale Hochsicherheitsgefängnis, weil alles, was die da machen, ist ja, hier gelten keine Menschenrechte und bababa und dieses.
Das sagt er ja, ne, dieser eine
Oberwärter
oder was.
Ja,
genau, der Genfer Konvention weiß nicht mehr, dass es uns gibt und so. Ne?
Genau, der Vergleich mit Guantanamo.
Also Amnesty International meine ich.
Ja, der Vergleich mit Guantanamo, was du gesagt hast, ist wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Das heißt, das Ding ist außerhalb des Reichs, also quasi außerhalb der Grenzen. Also diese wird nicht direkt vor, weiß ich nicht, vom Hafen von Los Angeles stehen, sondern im internationalen Gewässer, wie man so schön sagt. Und das ist er dann nach Hause geschwommen, oder was?
Ja, vielleicht, wenn wir jetzt schon über die drei Filme gesprochen haben, beziehungsweise gerade dabei sind, Gregor, er hatte natürlich, irgendwoher tauchte dann aus The Rock eins von diesen Tauchboot-Dingern auf, weißt du?
Das lass ich gelten.
Und das hat er dann genommen. Das würde jetzt...
Haie sind seine Freunde und fahren ihn bis nach Hause.
Oder so,
genau. Nee, aber ich habe mich das wirklich dann, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man so, ja, toll. Ja. Also dann ist der jetzt wahrscheinlich außerhalb im internationalen Gewässer und sagt, und jetzt schwimme ich noch 75 Meilen nach Hause und dann bin ich gut trainiert.
Genau. Ich glaube, bei The Rock hätte es mehr geklappt, diese Sache, dass der Zuschauer denkt, okay, das kann klappen, weil du siehst ja, da ist San Francisco.
Ja, klar.
Da siehst du auch deutlich schon Häuser.
Und das ist
eine völlig andere Situation.
Ja, und da sagt uns, da geht Sean Connery nicht mit dem Satz, ach, er war 30, als er das letzte Mal hier geflohen genau. ist. Ne? Ich glaube, jetzt würde ich das nicht mehr durch die Bucht schaffen. Und das ist sonst mehr wo halt, ne? Ja. Ich meine, was hat er gemacht? Sagt er, sobald ich an Land bin, brauche ich dringend erstmal Magnesium. Ne? Bei den ganzen Muskeln und so. Magnesium!
Vielleicht hatte der auch irgendwie eine halbe Karriere als Olympionik oder als der Schwimmer der US-Auswahl in der Jugend. Also,
ja, aber. Ja, ja. Nee. Also, ich habe mich bei dieser ganzen, ganzen Sache da drinnen auch schon gefragt. Er muss sich dann ja Respekt verdienen, auch im Gefängnis und so. Ein paar Schlägereien anfangen und so halt, ne? Also, mit der verrückte Caster Troy ist halt, ne? Was ich mich gefragt habe, ist, warum muss er es seinem Bruder beweisen, dass er ist? Wenn keiner von dieser Technologie weiß, ne? Und wie gesagt, Gesichtstransplantation gab es ja noch nicht zu der Zeit. Warum hat das alleine, dass sich so aussehen und so anhören, nicht gereicht, dass die sich sofort, hey Bruder, schön, dass du wieder da bist. Was hat er denn gedacht? Mensch, ob das nicht ein gut gemachter Doppelgänger ist, den sie mir hier unterschrieben?
Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach an seinem... Also an normalerweise, Caster Troy ist ja ein bisschen so irre und nicht rational, flippt leicht aus, vielleicht dieses Verhalten, weil der, man muss ja schon sagen, dieser kleine Bruder hier, der wirkt auch ein bisschen, der hat immer so leicht was so Misstrauisches, habe ich das Gefühl, ne? Der hat immer so gewirkt, so, ne? Oder irgendwie so sehr wachsam und ich glaube, er wollte dann dem das Wind aus dem Segel nehmen, dass er da mehr drüber nachdenkt und dann gleich diesen einen schlägt, mit dem prügelt er sich da, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber aber es ist trotzdem so. Ich meine,
es hätte nicht Not getan, da stimme ich dir schon zu, ja.
Ja, er sieht halt so, er ist in dem Moment, es gibt keinen Grund, ihm da in dem Fall zu misstrauen, außer dass er gesehen hat, dass er schwer verletzt wurde und so, aber es hieß ja nicht, er wäre tot, er wäre nur im Koma gewesen und so. Damit erklärt er ja auch so ein paar Gedächtnisausfälle, die er hat und so.
Was auch interessant ist bei dieser Schlägerei, wo er da jetzt in Bohrinsel, in Anführungszeichen, ist ja auch, glaube ich, eine, ne? Kommt. Bei dieser Schlägerei habe ich gelesen, das ist halt, wäre halt auch ein Fehler, da hätte, weil am Anfang, wo diese Transplantation war und auch mit der Stimme, diese Stimmsynchronisation, wurde gesagt, ja, sobald da irgendwie was drankommt, dann geht es irgendwie kaputt. Ja. Und bei dieser, spätestens da hätte das halt alles nicht mehr mit der Stimme klappen müssen.
Ja, ja, genau. Aber er hat ja richtig eingesteckt.
Genau. Könnt ihr gerne in der IMDb nachschauen, da gibt es noch so viele Trivia und Fehler. Ich habe nur ein paar jetzt nachgeguckt, weil das ist ein bisschen langweilig, das alles so aufzuzählen, aber ja.
Was aber schön war, dass sie bei dieser Verwandlung noch dran gesagt haben, einziger Unterschied ist die Blutgruppe. Die kann man nicht ändern.
Stimmt, so, genau, ne? Die Blutgruppe und sonst alles.
Hätten die dieselbe gehabt, hätte das später ein Problem gegeben, weil seine Frau ihn ja nur deshalb hundertprozentig dann als das ist doch nicht mein Mann identifiziert. Gott sei Dank ist sie denn, Ärztin oder so, ne?
Sie ist Ärztin.
Sie ist Ärztin, genau. Gott sei Dank.
Sonst wäre der Film schwierig.
Beide AB. Naja, aber das wird zumindest erwähnt. Was ich mit Caster Troy gemacht hätte? Ich hätte ihm einfach die Schuhe zugebunden. Und gesagt, so, jetzt kommst du hier nicht mehr weg, Junge. Jetzt redest. Red du schräger Vogel. Weißt du? Die haben beide so komische Eigenheiten. Weißt du, die eine ist bei Caster Troy, ist es dieses, dass er seinem kleinen Bruder immer die Schuhe zumacht und ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen. Mhm. Als wenn, weil überleg mal, als wenn dir einer die Schuhe zumacht.
Nee,
das machen wir mal auch auf der FedCon. Da möchte ich dir die Schuhe zumachen. Mal sehen, wie die Leute darauf reagieren. Ich habe ja also Powerlaschen, weißt du?
Solange du deine goldenen zwei Pistolen zu Hause lässt, ist das auch alles in Ordnung. Und wobei, auf der FedCon fällt es wahrscheinlich nicht auf.
Und bei Archer ist es so, die haben ja die Archers, die sind so ins Gesichtfasser. Weißt du, da wird dann immer, die Hand, muss man drauf achten. Ist auch so eine total unangenehme Eigenheit, weißt du?
Ich wollte gerade sagen, das ist auch so eine Sache, die... Also, weiß nicht, das wirkt so unnatürlich, wenn es einmal so vorkommt, irgendwie, wenn es schläft oder irgendwas. Ja, aber das ist
Gefühl
dauernd.
Ja, aber wer,
hast du recht, ja.
Ja, aber wer macht das denn? Also,
weiß nicht.
Wann hat das letzte Mal einer deiner Verwandten dir ins Gesicht gefasst?
Ja, das weiß ich nicht.
Das ist so unangenehm und das ist so wie jemanden am Ohrläppchen anfassen oder so, weißt du? Das ist auch. Kennst du das? Es gibt mit Ben Stiller, das ist eine Komödie. Da ist er mit seinem Chef, genau, er ist auf der Toilette und sein Chef ist Alec Baldwin und der steht neben ihm und die pinkeln dann so und unterhalten sich und dann nach dem Pinkeln fasst er ihn so ans Ohrläppchen und so und das ist so das Unangenehmste überhaupt. Das klingt auch so, aber das sind so Eigenheiten halt, ne? ne? Naja, auf jeden Fall ist ja dann, was ich aber auch ganz gut finde, ist ja, ne, es gibt ja dann dieses Aufeinandertreffen, nachdem Kester wieder zu Bewusstsein gekommen ist und hat sich dann halt in Archer umoperieren lassen und dann lebt er ja sein Leben. Er konfrontiert ihn ja noch einmal im Gefängnis dann damit und so. Ne? Und
natürlich dieses, in Zeitlupe geht die Tür da auf. Oh,
super, aber wie auch die Zeitung. Wie geil, ja, liebe Kinder, was er da in der Hand hat, ist eine Zeitung.
Was ne? war denn das? New York Times
ja,
oder was anderes?
Ja, aber ja. ich habe mich auch gefragt, warum er eine Zeitung dabei hat.
Das wirkt irgendwie cooler. Ich bin jetzt gebildet und führe dein Leben. Nein. Ja,
ich lese, ich bin ein Nerd.
Das wäre auch das, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so ein FBI-Typ wäre und auf irgendwie ein Gefängnis gehe, wer nimmt deine Zeitung mit?
Ja, ich glaube, das ist einfach nur, damit man nicht sofort, damit so sein Gesicht zur Hälfte, aber das, das so, halt dann, gesehen, dann, ist, ja, okay. Es ist John Travolta halt, also Polter, die Polterwolter halt, ne?
Und er sagt irgendwie auch, ne, hier sieht so aus, als ob du verbringst wie die nächsten 100 Jahre.
Voll gut, ne? Das ist krass. Ja, da, das ist, also man ja. muss auch sagen, dadurch, wir sehen die ja im ganzen Film überwiegend in der Rolle des anderen halt, ne?
Genau.
Und das machen die schon echt sehr, sehr geil. Auch,
genau, muss ich immer von Synchronsprecher loben, die beiden, also Thomas Dannenberg und Martin Kessler. Genau, Martin Kessler ist der von Nicolas Cage. Ja, also das ist, ich habe mir ja auf Deutsch gesehen, du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ja, ja.
Genau, und ich finde, die Stimmen von den beiden, das passt so super, weil ich weiß, auch viele sagen immer, Original ist besser und das mag so sein, dass hier auch Sprüche natürlich untergehen oder anders gemacht sind, aber ich finde, es passt sehr gut in diesem Film, diese Synchronstimmen allgemein, ja.
Was ich auch, es sind auch so Kleinigkeiten, die ich an dem Film wirklich schätze, also außer die wirklich gut inszenierte Action und so und auch die Zeitlupe und in dem Film nervt sie tatsächlich noch nicht, weil es wirklich so, es hat da wirklich seine Momente, auch außer so Kleinigkeiten, zum Beispiel, beide rauchen. Tatsächlich.
Ja.
Kester Troy ja auch, sowieso, aber Archer als Troy in der Zelle, wo er dann so verzweifelt ist, da raucht er auch eine. Ne? Also würde man heute nicht mehr so machen. Ne? Also weil er ihm sagt, ich dachte, du hast aufgehört und so. Ja, da habe ich gedacht, ja geil, der raucht ja auch. Nicht nur, wenn er, der ist wahrscheinlich so ein Frustraucher. So, weißt du? Immer dann, wenn meine Identität gestohlen wird, fange ich an zu rauchen.
Wann passiert das? Ja, 5-mal im Jahr.
Virtuell mehrfach im Jahr. Ich bin so ein bisschen lax mit meinem Passwort. Ne?
Ja, ich finde auch, der Film, was manche vielleicht nicht so gut hinkriegen, man könnte sagen, er ist vielleicht ein bisschen zu lang. Da würde ich noch mitgehen, vielleicht Viertelstunde oder so, das muss nicht alles sein.
Ja.
Aber ich finde, der Film hat einfach die gute Mischung aus Action und ruhigen oder weniger actionreichen Passagen und vermengt die auch schön, weil manchmal gibt es ja Filme oder auch, egal ob es eine Serie ist, Folgen oder Filme eben, wo das so ist, dass die eine Hälfte ist irgendwie Action, und die andere ist ruhig. Und das ist aber eine gute Durchmischung. Das finde ich hier einfach, wechselt sich schön ab. Ja.
Ich finde auch schön, dass man, dass die beide in dem Leben des anderen jeweils irgendwie so ein bisschen, irgendwie sich so ein bisschen weiterentwickeln halt. Ne?
Genau.
Also tatsächlich muss man sagen, Kester Troy, also Archer als Troy, der landet ja dann bei den Hustlers, ne? Quasi. Und weil er bei den Bösen, das ist ja dann seine Stärke, die er hat, dass dann die auf vermeintlichen Bösen, seine alte Gang, ihm dann im Prinzip helfen. Und wir lernen, dass das zwar durchaus, dass das auch irgendwie Menschen sind halt, ne? Also, ne?
Ja, auch mit dem Jungen da, dem Kind.
Ja, was dann so nebenbei getroppt wird, dass das Kind von Sascha Heschler, von ihr, dass das dann eigentlich der Sohn von Kester ist, ne?
Das nur in so einem Nebensatz. Das kann man wirklich, diesen Fakt kannst du wirklich, wenn du mal kurz irgendwie nicht, kriegst du es nicht mit, ne?
Das er hat es ihm auch bis zum Ende nicht gesagt, dass er einen Sohn hat, tatsächlich. Aber die beiden haben dann auch die Hustlers. Ich nenne sie nur noch die Hustlers. Die Hustlers haben dann.
Das ist ein neues Spin-off.
Die Hustlers haben dann irgendwann so was Sympathisches, tatsächlich auch, ne?
Das ist halt so eine Familie, die halt kriminell ist.
Ja. Aber
es ist eine Familie, ne?
Ja,
die haben da ihre große Bude und.
Ja.
Wie schlimm Drogen sind, sieht man an ihm, ne? Sagt er auch dann.
Ja.
Wo er da.
Aber der Sohn wird halt.
Ich weiß es gar nicht.
Ja, genau. Der Sohn wird dann halt beschützt, ne? Auch in der größten Schießerei und so. Dem werden dann Kopfhörer noch aufgesetzt. Und dann gibt es diese Szene, die ja auch sogar bei MTV damals, wer es noch kennt, groß prämiert und immer wieder gezeigt wurde. Diese Szene, wo der Sohn dann in der Mitte in einem Raum sitzt, in der Schießerei, ist auch ein geiler Ort, im Licht und dabei Somewhere Over the Rainbow auf dem Kopfhörer hat, während dann um ihn herum die geilste Schießerei losgeht. Und da, dieses diese Szene, die muss man sich wirklich mal angesehen haben. Ich fand es, zum Teil sieht es so aus, als werfen sich die Leute einfach nur in die Schusslinien. Das ist, ja. Ich musste so lachen, weil das so eine gute Choreografie war, aus den Jungen da irgendwie rausbringen, während das FBI stürmt unter Leitung von Archer, also dem bösen Archer. Genau,
dieses Lied passt da so rein, irgendwie, das hat was. Und genau, von MTV zu einem der most exciting music moments in Movie gewählt. Wahrscheinlich die längste Kategorie, die man irgendwo gewinnen kann.
So gut wie der MTV Movie Awards Gewinner für den besten Kuss. Weißt du? Nee, aber das ist eine tolle Szene, die ist echt beeindruckend. Ist wirklich, und du musst, man muss mal darauf achten, wie sich die Leute mit wie viel Inbrunst sie sich in die Flugbahn werfen. Weißt du, also das ist einfach geil inszeniert und das ist eine ganz, ganz epische Szene. Und ich glaube, nie war Somewhere Over the Rainbow besser in der Szene als in
einem Fall. Film vertreten als hier.
Ja. Aber was ich halt mag, das ist, dass er auch bei den Hustlers merkt, es sind auch nur Menschen, die ihre Probleme, ihre Sorgen haben. Sind auch, ich meine, als Dietrich dann stirbt, dann verabschiedet er sich ja noch mit, das hat mich total irritiert, mit einem Kuss mit seiner Schwester, dass er sie so,
weißt du? Das...
Ich dachte mir, okay, ist ja in Ordnung, dann nochmal auf den Mund, aber bitte. Ne? Und dann ist er ja am Hals getroffen worden und so. Und
langweilig war es nie, ne?
Hat er genau, geile letzte Worte. Ja. Langweilig war es für uns nie.
Ja, das fand ich auch cool, weil sonst sind es immer so, ja, es war schön, oder, nee, es war halt nie langweilig. Nee,
das ist super, fand ich auch.
Hatte was. Ne? Ja.
Deshalb kein Spin-off mit den Hustlers und so, ne, aber trotzdem, also das fand ich wirklich schön, dass, wie gesagt, auch Caster so ein bisschen, also, aber das sind auch nicht, also auch nur Menschen, ne, vielleicht auch mal die Morden auch mal und Drogen und also, aber man muss ja auch mal Mensch bleiben, ne, nach Feierabend und so halt, ne. Das wird später sehr schön, wenn, er ja mit ihr, sie ihn ja noch so begleiten möchte und ihm helfen möchte, weil sie ja immer noch denkt, es ist Caster. Und sie sagt hier, wir müssen dieser Archer, also er als Archer, hat sie ja auch quasi gejagt. Und da sagt er in so einer Szene zu ihr, nach dem zum Endkampf hin, John Archer wird dir nie wieder in die Quere kommen. Ja. Das ist so geil, weil es kann jetzt so
doppeldeutig
so wirken wie... Wir töten uns jetzt, wir sterben beide irgendwie, oder? Ja, selbst wenn er nicht stirbt, bin ich ja wieder er. Und
ja, nicht
mehr in die Quere.
Genau, das war so davor in der ersten Hälfte. Da hat er auch mal, glaube ich, weil er so vom Spiegel ist, war, glaube ich, im Knast oder kurz danach so, ja, ich bin ich, weil irgendwie der ist dann so durcheinander gewesen, verständlicherweise. Das fand ich auch gut, dass man das nochmal so gezeigt hat und dass der nicht jetzt einfach so FBI-mäßig, ja, ich mache hier diesen Job und es klappt alles.
Ja.
Es ist ein bisschen blöd, wie es jetzt läuft, aber ich regel das, sondern er wirkt da wirklich verzweifelt auch, was es mit ihm halt psychologisch anrichtet.
Ja, klar, diese ganze Sache. Das fand auch ein bisschen gut. Zeit. Ja. Als die beiden so direkt dann bei dieser Schießerei, bei den Hustlers aufeinandertreffen,
das
stehen,
war
die,
sehr gut.
Stehen die ja auch also vor diesem gut. Spiegel. Ne?
Plan B. Jeder knallt den anderen ab.
Das ist so geil. Plan A ist, wir tauschen wieder und wir machen einfach so unser Leben weiter, weil eigentlich sind wir dann doch lieber doch der andere, oder? Ja, du, ich will, dass du stirbst. Na gut, dann halt Plan B. Und die beiden dann sich schon gegenüber stehen.
Gefühlt 5 Meter voneinander entfernt und dann trotzdem den Kugeln noch ausweichen.
Ja.
Das musst du erstmal bringen.
Aber es ist das geil, dass sie bei dem Zielen aufeinander ja auf den Spiegel zielen.
Ja,
ne? Und genau. Sich somit selber sehen so halt. Ne?
Ja. Also das hat er auch irgendwie wieder was.
Ja, das ist fantastisch. Metamäßig poetisch, würde ich mal sagen. Das ist echt, das ist geil. Das ist wirklich super inszeniert. Klar, es ist ein bisschen Haut drauf und so, ne? Aber es ist halt einfach, die sehen ihr Spiegelbild und ihr Spiegelbild ist dein Feind. Halt. Ne? Und ähnlich gut kommt ja, oder ähnlich anders gut kommt ja auch Jonathan Archer, will ich immer sagen. Der gute Archer mit seinem Thema, klar, weil der ist ja jetzt nur damit konfrontiert, ein treusorgender Ehemann und liebender Vater zu sein. Ne?
Ja.
Der hat aber das Problem, ne? Der hat nämlich eine Tochter, Jamie, und Jamie ist doch ein sehr, die ist halt eine heranwachsende junge Dame, ne? Und er, als er sie dann sieht das erste Mal und ne, wie sie dann in Unterwäsche telefoniert und so, sagt er, oh, jetzt das auch noch, ne? Und wenn man das erste Mal sieht, denkt man, Alter, nein, jetzt kommen so ganz schlimme Dinge. Jetzt fasst er sie so an oder so ganz schlimme Sachen. Und wie geil er das nicht macht, sondern total in diese Vaterrolle reingeht.
Ja, das hat mich auch überrascht, aber das ist auch das Schöne an dem Film, dass es wirklich dieser bisschen Rollentausch ist. Jeder taucht mal in die Welt von dem anderen ein, natürlich nicht freiwillig. Und es ist dann ja auch so, ich glaube, dann bringt sie einen Junge heim mit einem unfassbar teuren roten Sportwagen. Hm. Ich dachte, hat er den vom Papa irgendwie aus?
Kann nur so sein, ja. Kann nur so sein.
Und dann bedrängt er die, Jamie, und dann, das, ich glaube, telefoniert er gerade, ne?
Ja, macht gerade einen Deal, klar.
Genau, er kriegt das mit, zack. Ja. stürmt raus und mit dem Fuß in die Frontscheibe, nicht Frontscheibe, in die Fahrerseite, in die Scheibe tritt er rein und unterbindet die ganze Sache. Also das war wirklich...
Ja, ja, total geil. Also ich habe kurz, als ich die Szene gesehen habe, musste ich einkaufen fahren, habe geguckt, wie hoch bei mir die Scheibe ist. Ich sage, so hoch komme ich nicht. Ne? Aber John Travolta aus der 97er, so John Travolta, der kam so hoch und konnte die Scheibe eintreten, zieht den Typen raus und verdrischt ihn und gibt ihr danach noch einen väterlichen Rat mit. Ne?
Ja.
Ne? Aber vorher, als er sie das erste Mal gesehen hat, nimmt er ihr auch die Zigaretten weg, weil er selber rauchen will und so. Da gibt es noch so eine kleine Anspielung, die so ein bisschen, weil er so an ihr vorbeigeht und so, da dachte ich, wie gesagt, da denkt man bei dem Film, oh Gott, das geht jetzt genau in diese Richtung mit, ne, dass er sie jetzt irgendwie versucht, also sie belästigt, aber nee, er ist dann tatsächlich wirklich, er bringt ihr dann halt bei, sich vor solchen Typen zu schützen, was sie dann am Ende ja auch gegen ihn macht, weil er zeigt,
das
er
gibt. Das hat noch so eine Ebene, ja, genau, mit diesem Butterfly, was er ihr schenkt, diese. Ihr erinnert euch an die Butterfly-Messer, die waren wirklich mal cool.
Ja, ganz ehrlich, hatten wir doch, wollte ich auch gerade sagen, in den 90ern hatten wir so ein Butterfly, oder?
Wobei, gab es da nicht irgendeine Regelung, Klingenlänge bis
wohin? Ja,
ich habe keine Ahnung, ne? Da war ja irgendwas.
aber ich hatte das auch, Alter. Ich weiß noch, es war blau.
Meins war, glaube ich, so schwarz. Aber natürlich auch, wenn du da kratzt, siehst du dann das Metall.
Das hatten wir alle, das und dann die Kette noch am Portemonnaie, ne?
Genau. Wir leben alle das gleiche Leben.
Ich glaube auch, im Sinne haben wir auch alle nur Produkte unserer Umgebung und unserer Zeit, oder?
Und das Schöne war halt, hast du jetzt schon ein bisschen angedeutet, er gibt dir den Tipp, ja, lass ihn irgendwie, oder zieh dich aus, oder lass ihn da an dich rankommen, und dann nimmst du das Messer und in den Oberschenkel und drehst es rum, damit die Wunde sich nicht schließen kann.
Ja.
Also hier kriegt man noch schöne praktische Tipps, wenn man in schlechten Vierteln wohnt.
So, seitdem weiß ich das, dass man das so machen soll. Ja. Er sagt auch, er macht auch noch so einen geilen Metaspruch zu ihr, so, wo man sagt, ja, es ist halt der Vater, ne? Er sagt zu ihrem Outfit, ne, weil sie sich ja auch, ne, weißt ja, so, ja, das ist ja diese selber Schuld-Diskussion halt, ne? Ja, diese furchtbare Diskussion. Da sagt er, was sagt er? Er sagt, lauf im Halloween-Kostüm rum und die Typen der Nacht grapschen nach dir. Oder greifen nach dir.
Ja.
Da dachte ich mir, oh, das ist ja Meta. Vor allen Dingen, aber im Prinzip auch nur eine andere Art zu sagen, wenn du so rumläufst, bist du selber schuld. Ja, ist furchtbar, ist ganz katastrophal, das, also, sowas zu sagen, aber ich musste, lauf in Halloween-Kostümen rum und die Typen der Nacht greifen nach dir. Da hat das ein bisschen umschrieben. Wie geil er dann sich aber auch noch selber abfeiert und sagt, ja, bin ich auch noch ein richtig guter Vater. Ne? Ich finde aber, mit seiner Frau kommt er so offensichtlich, wird er nicht ganz so warm. Da merkt man es so ein bisschen. Ne? Ich glaube, gleich so ein bisschen
Misstrauen. Ich glaube, da hat er was du jetzt gesagt hast, da ist es eher so ein bisschen auf die Bedrängungssache hat. Also so kam es mir vor, dass er sie ein bisschen so. Und ich glaube, war es beim ersten Mal, wo er da bei denen zu Hause praktisch, also bei sich dann.
Wo er vorbeigefahren ist, ne?
Genau, fährt so weiter und die Frau guckt so oder so, hä, was ist denn jetzt schon wieder mit dem? Dann, oh, sorry.
Ach, das war sie ja, sagt er.
Das ist ja meine Frau. Ah.
Und wie geil sie aber mit sowas irgendwie rechnet, weil er war ja davor so abweisend.
Genau,
und
also sie hat es gar nicht irgendwie als andersartig wahrgenommen.
Genau.
Ja, das passt jetzt zu dem, der ist ein bisschen durch gerade.
Nee, immer noch nach dem Tod des Sohnes und so. Und sie sagt ja noch zu ihm, es war ja klar, dass das irgendwann passiert. Ne? Genau, also, sie zieht es halt immer noch auf die Belastungsstörung oder halt auf das Trauma, was er natürlich hat. Sein Sohn ist in seinen Armen gestorben, aufgrund dessen, weil er gejagt wurde von einem wahnsinnigen Killer. Das ist schon übel halt. Ne?
Das Coole ist auch, wo er da zum ersten Mal jetzt langfährt, dann meint er auch irgendwie, ja, hier, wer soll denn hier einen hochkriegen? Weil so spießig oder so sagt er noch.
Es sieht aber auch alles gleich aus, ne? Das ist so das typische
Simpsons. Diese kleinen Gärten und
typische Simpsons-Vorstadt und so, ne? Aber gut, dass sie Ärztin ist und dann später, ne, als Kester auftaucht und sie dann überzeugt, weil er ihr was erzählen kann, was nur ihr Mann weiß und so. Auch diese geile, rührende Geschichte, die er da erzählt über ihr Kennenlernen, glaube ich, ne? Erzählt er ihr doch was, um zu beweisen halt, ne, dass er ist und so. Und dann macht er das mit dem Bluttest und dass er die falsche Blutgruppe hat und so halt, ne?
Genau, ja, er ist ja dann kurz praktisch zu sich früher, was sein Zuhause war, ne, gekommen und hat dann mit eigentlich seiner Frau geredet, ne, die dann natürlich irgendwie ein bisschen durch den Wind war, weil er dann so ankommt. Ja. Ich meine, sie weiß ja auch, wer ist jetzt der Erzfeind von meinem Mann, das ist ja bekannt alles, ja.
Ja, klar, natürlich. Das ist so der bekannte Erzfeind halt. Ne?
Ja, den jeder Mensch hat wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich. Das ist so das ist so dein Feind. Das ist ein ganz normaler Tag in deinem Leben. Ich habe mich tatsächlich ein paar Mal in dem Film gefragt, welchen von beiden ich irgendwie so ein bisschen. Beide sind super für die Rolle, die sie ursprünglich gespielt haben. Ne, weil Travolta ist genau die richtige Wahl für die Rolle für Archer gewesen, definitiv. Genauso wie Cage. Das ist aber durch diesen Tausch sind sie genauso gut, finde ich.
Ja, ne? Also ich,
ne? Sie spielen ja jemanden, der jemanden spielt im Prinzip genau, halt. Ne?
Ich weiß es nicht genau, ob ich John Travolta, dass ich ein bisschen krasser fand, so, weil er wie er spielt, aber das kann ich auch, das kann man ganz schlecht, ja. Beide sind gut, das ja.
Ja, total, total.
Minimal,
total.
Ja.
Ja, das ist total gut. Ja, und diese Jagd, die dann auch beginnt und man es ist ja auch nicht klar, ob es überhaupt die Möglichkeit der Rückoperierung gibt genau. halt. Ne? Das wird am Ende auch so ein bisschen abgetan mit, wir haben übrigens doch noch einen anderen Arzt gefunden, der kann das auch. Ne? Und den haben wir eingeflogen und so, ne?
Ja, der kam so Kai aus der Kiste, der war auf einmal da. So, hey, das ist so eine Spezialoperation. Das ist ja jetzt nicht eine normale OP, wo du irgendwie, ja, hier, du musst,
keine Ahnung,
beim Knie ist irgendwas, so ein Standardeingriff. Nee, das ist ja.
5 Zentimeter
so,
kürzen.
Genau, vielleicht Zentimeter so kürzen. 3 Ärzte in den USA können das maximal.
Ja. Wo man auch übrigens zum Thema Entwicklung in der jeweiligen Lebenslage, wo man es auch krass gemerkt hat, war, wo er mit zum Grab seines Sohnes sollte.
Ja, du weißt doch hier der Termin heute.
Was für ein Termin?
Kein Plan gehabt.
Ja. Aber er hat sich versucht, noch gut rauszureden. Du hättest den am liebsten vergessen, ja? Um ehrlich zu sein, ja. Ne? Und dann das ist halt der Jahrestag und sie gehen dann halt zum Grab seines Sohnes und er steht da und es ist ihm auch so sichtbar unangenehm irgendwie. Und deshalb habe ich nur gedacht, ja, auch wenn es jetzt immer heißt, damit haben sie es ja ein bisschen abgeschwächt, er wollte den Sohn nicht töten, aber dann schießt nicht auf den Vater mit seinem Sohn, während er auf dem Karussell sitzt, verdammt nochmal.
Also, wahrscheinlich am realistischsten wäre es gewesen, wenn er dann völlig andere Personen getroffen hätte.
Ja,
richtig. Oder gar keinen. Also,
ja, oder gewartet, bis die Fahrt vorbei ist und so. Wenn der Sohn auf Toilette ist oder so, weißt du. Ja. Nee, aber das fand ich auch eine sehr starke Szene. Mhm. Wo ich allerdings wieder ein bisschen lachen musste, wo sie dann später die Frau das dann mitgekriegt, also durch diesen Bluttest, die Sache glaubt, dass er nicht er ist, wo dann der Chef, also Archer hat ja auch seinen Chef getötet, den guten Half Presnell, es dann wie ein Herzinfarkt aussehen zu lassen, weil er ihm ja ein bisschen an die Kette nehmen wollte und auf die Art er ja die Chance hat, die Behörde, diese Abteilung, diese super geheime Abteilung zu leiten. Und dann gibt es ja die Beerdigung von ihm. Und da sagt er, wo ist denn Jamie, ne? Und sagt er, Alter, du glaubst, dass sie war noch nie am Grab ihres Bruders und du glaubst, sie geht dann mit zu der Beerdigung deines Chefs?
Ja, das
sagte ich mir so, yes, das ist glaubhaft.
Was ich aber auch einen interessanten Plan dann, also es ist ja ein abgewandelter Plan, den man so nicht hätte, der nicht so voraussehbar war von Caster Troy in Archers Körper, wo er dann irgendwie sich entscheidet, ja, ich will jetzt als Held dastehen und entschärfe die Bombe doch.
Ja.
Das fand ich irgendwie eine interessante Abwandlung, dass er sich dann so im Kopf sagt, okay, keine Ahnung, die hatten ja da irgendeinen Auftraggeber und dann wird es wohl kein Geld geben und da dachte ich, naja gut, dann machen wir das so und ich stehe irgendwie als schillender Held da. Das war irgendwie auch interessante Wandlung, aber durchaus für ihn als Charakter fand ich es doch dann nachvollziehbar, wie er sich da umentscheidet.
Ne? Ja, total, weil er ja auch sagt, das Geld von dem Typen kriegen wir jetzt irgendwie nicht, weil er denkt, er ist ja tot irgendwie. Und ich meine, ich kann jetzt hier, danach habe ich ganz viele Ressourcen. Es geht ihm ja darum, dass er merkt, hey, wenn ich jetzt echt hier als Polizist unterwegs bin und so eine Organisation hier leite unter Umständen, dann habe ich ja im Prinzip die ganze Macht des Staates und so, die ganzen Ressourcen, die es da gibt. Und dann kann ich auf die Art sowieso jegliche Konkurrenz ausschalten, indem ich schlicht und ergreifend sie verhaften lasse. Ne, und darauf macht er, und dann lässt er sich halt erst, indem er die Bombe, die er gelegt hat, ja selbst entschärft, muss ich auch sehr lachen, weil das wirklich bis zur letzten Sekunde, bis zu 2 Sekunden irgendwie
vorher. Dann gibt er so einen Code ein, ne?
Das also Code und er, oh, war der falsche, klick, 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 klick.
Was war denn das hier?
Was war das nochmal?
1, 2, 3, 7.
Und da musste ich nochmal lachen, weil er sagte, ja klar, wahrscheinlich hat er nie geplant, sich den Abruf geholt, also er hat nie einen Abruf vorgehabt, aber war sehr witzig, wo er es dann, und sich dann so feiern lässt, und natürlich wird genau das auch in diesem Gefängnis, auf dem großen,
rein zufällig,
auf diesen, natürlich. Auf diesen, ich habe mich gefragt, für was diese Menge an riesigen Bildschirmen gedacht gewesen. Ja,
wir haben das doch am Anfang gesehen. Da kommen diese komischen Naturdokus, die wahrscheinlich irgendwie milde auf die Gefangenen einwirken sollen, dass die da weniger Schlägereien haben.
Ja.
Wahrscheinlich würde das jeden Normalen, der da hinkommt, völlig aggressiv machen. Nach einer Zeit, aber das war eben, das war so ein surreales Bild, fand ich, in diesem Gefängnis. Und dann gab es ja noch diese Stromfolter.
Irgendwas war da. Ist auch übel, ne?
Boah, ja, auch ja, heftig.
Total, ja, das ist auch ein Gefängnis. Weil wo sie nochmal gezeigt haben, da gelten irgendwie keine Gesetze und keine Rechte und pipapo. Wie gesagt, internationales Gewässer, deshalb macht es ja so unglaubwürdig, dass er so weiter, so weit weggeschwommen ist. Aber wie gesagt, ich fand das mit dem, dieses Interview, wo er die Bombe entschärft hat, auch wirklich großartig, wo er dann noch auf dem Bildschirm und sich dann noch so direkt in die Kamera guckt und so ans Publikum oder hey, und jetzt an den Typen, der sie gelegt hat. Pech gehabt, Junge, jetzt sind wir am Zug.
Weißt du, und dann im Gefängnis, wie die alle buhen, das war auch sehr gut. Dann,
ja, ja, aber es ist auch, weißt du, wir sind alle zusammen und so eine Gemeinschaft. Oh, der Arbeit. Ja, das war, ich fand das super, wo er jetzt nochmal direkt an den Typen, der sie gelegt hat. Pech gehabt, Junge, wir sind jetzt dran. Das ist so echt, so absolut 90er irgendwie, weißt
du? Auf jeden Fall, ja. Aber sympathisch.
Total, einfach. Ja. Dieser Endkampf ist ja dann auf der Beerdigung von seinem Chef, ne? Dann ist dann, kriegt er ja von diesem Ministranten das Foto seines toten Sohnes geliefert quasi. Als, und dann jetzt Hinweis, dass das Kester / Archer auch da ist und dann gibt es ja diesen Endkampf. Und da bei diesem Endkampf, da gibt es ja erstmal so eine Pattsituation in dieser Kirche, bei dieser Beerdigung, ne?
Weil jeder jeden bedroht und dann kommt noch jemand um die Ecke und hält auch noch eine Pistole rein.
Ja,
und
ja, es werden immer mehr.
Genau, und dann hätte man ja eigentlich da diesen Endkampf, diesen wirklichen Endkampf stattfinden lassen können und dann wäre der Film vorbei, aber das hätte nicht gereicht für diesen Film anscheinend.
Nicht für den Film. Aber bevor wir aufs Boot gehen, musste ich bei dieser Kirchenszene noch sehr lachen, weil einmal ist es ja so episch, ne? Jeder hat eine Knarre auf dem anderen, somit haben wir eine komplette Pattsituation halt, ne? Aber er wusste ja, also er hat ja noch seine Helfer von früher, die ja offensichtlich jetzt was wissen. Also die müssen ja zumindest wissen, dass er wirklich Caster Troy ist halt. Ne?
Und nicht, da muss ich nochmal kurz zurückspringen ins Krankenhaus, weil da kam er ja auch an mit seinen zwei kriminellen Helfern, um da die Frau da zu gucken, weil die war da, hat sich ja entfernt vom Haus und da hat er sich Sorgen gemacht oder irgendwas ist da gewesen. Und das fand ich auch ein bisschen, jetzt im Nachhinein ein bisschen merkwürdig, weil er, wenn er praktisch als dieser geheime FBI-Typ oder wo auch immer das... was das für eine Organisation ist, jetzt eigentlich ist und dann hat er einfach die zwei kriminellen Super-Schurken mit von seinem Gegner. Also er wird doch da auch gesehen von irgendwem.
Natürlich
ist er jetzt nicht ein Polizist unterwegs, aber so rein vom Logischen dachte ich mir, okay, naja, ein bisschen riskant auf jeden Fall.
Es war trotzdem super, wie er, als er dann aus dem Krankenhaus raus ist, noch gesagt hat, Alter, hier geht's jetzt nur noch um Misstrauen und pipapo, ist ja fast wie eine echte Ehe.
Das war eine echte Ehe. Das war wirklich... Genau, Lügen, Hintergedanken, Missverstände. So langsam ist es wie eine richtige Ehe.
Ja, richtig. Was ich meinte bei der Pattsituation in der Kirche ist dann, dass er offensichtlich, also seine Helfer waren ja dann da und so, damit dieses Patt da ist, ist ja okay. Aber offensichtlich hat er sich, als er zur Beerdigung seines Chefs gefahren hat, doch vorsichtshalber schon mal trotzdem seine Tochter entführen lassen.
Ja.
Also was hat er denn gesagt, Schatz? Die kommt nicht mit, weil ist ja eigentlich glaubhaft, dass sie nicht mitgeht zur Beerdigung seines Chefs, wenn sie nicht mal, ne? Und dann, aber die habe ich mir immer trotzdem mal vorsichtig greifen vor. Für alle Fälle habe ich sie greifen lassen, damit sie da auftaucht. Was hat er gemacht, wenn er das nicht gebraucht hat? Dann kannst du sie wieder zurückbringen zu ihrer Freundin, wo sie übernachtet. Da muss ich sehr lachen. Aber diese Pattsituation, diese Schießerei, das ist ja auch diese Szene mit den Tauben und so. Und wenn er dann reinkommt, ne, erst kommt ja, als diese Beerdigungsszene da vorbei ist, Kester rein und geht dann bis nach vorne und guckt dann so das Kreuz an und pipapo und betet zum Schein. Dann kommt ja Archer rein und die Tauben und er geht dann so langsam nach vorne und dann macht er die Kreuzigungsgeste. Weißt du? Genau die Kreuzigungsgeste und da hat er gesagt, Alter, wirklich subtil geht gar nicht. Ne?
Nee, oder? Voll drauf.
Ja. Der Kampf der beiden, der ist tatsächlich sehr, sehr hart, sehr, sehr krass und geht ja im Finale auf das Boot. Halt, ne, auf das Schnellboot. Ne? Und das ist echt geil inszeniert, oder?
Ja, das ist wirklich sehr stark inszeniert und auch wie Nicolas Cage dann an der Seite von dem Boot hing und dann mit diesem Wasser diesen Widerstand praktisch, das sah auch schon gut aus.
Voll geil.
Ja, ja. Dieses waren jetzt so zwei Speedboote, ich weiß nicht, wie die heißen, wahrscheinlich so ganz schnelle Dinger. Und dieses, das Weiße war es, glaube ich, das fand ich auch irgendwie eine starke Symbolik, die einfach auch nur in diesem Film wahrscheinlich so in dieser Übertriebenheit passt. Dieses schnelle Boot fliegt durch ein anderes Polizeiboot, wo auch vorne Police drauf stand und zerteilt es praktisch und fährt dann weiter. Also das war einfach, es ist grandios gewesen, ja.
Ja, total großartig. Und es endet ja mit diesem Überschlag des Bootes, ne? Und genau, wie die beiden aus dem Boot rausfliegen, während das Boot hinter ihnen explodiert im Prinzip. Und das ist eine Szene, die ist so spektakulär, aber sie bringt mich immer raus, weil man sieht, dass das nicht Cage und Travolta sind. Na, also, da war halt auch noch die Computertechnik, Gesichter drauf machen, klar, war halt noch nicht so. Ich habe mir die Szene gestern dreimal angesehen und man sieht so offensichtlich, dass das Stunt-Leute sind halt, ne? Aber es ändert natürlich nichts an der beeindruckenden Szene, ne? Aber es ist so offensichtlich nicht die beiden, die davor wegfliegen halt, ne? Es ist echt, ey, und dann auch der letzte Kampf findet ja wirklich so, weißt du, ist ja richtig fast schon klein, Faust an Faust hier, wie geil er dann noch diese Harpune halten kann, genau, oder?
Nicolas Cage muss hier wirklich sehr viel einstecken, und kriegt er da auch irgendwas in den Rücken gerammt irgendwie so ein Metallstangen und der war auch schon ordentlich. Ja.
Und also, Travolta kann auf jeden Fall eine Harpune festhalten, haben wir festgestellt.
Genau.
Ne? Stirb! Ne?
Genau, und genau, ne? Irgendwie, ich weiß gar nicht, was er am Ende noch gesagt hat, dann schafft es ja irgendwie Nicolas Cage dann doch mit dieser Harpune abzudrücken und danach, wo der schon tot ist, glaube ich, sagt er, es stirbt.
Ja,
das richtig. War auch irgendwie interessant, ja.
Ja, davor aber auch schon, also er muss ihn ja, er sagt ja dann auch, ne, hier, du bekommst das hier alles nicht wieder und so und fängt ja schon an, sich sein Gesicht runterzuschneiden.
Genau. Oh, das war auch übel.
Ja, sah aber auch ein bisschen komisch aus, also man hat halt gesehen, dass es halt ein Messer.
Oder mit irgendwas?
Nee, er hat ein Messer tatsächlich. Messer ja, man sieht, dass dann Blut aus dem Messer eher rauskommt, als natürlich hat er sich nicht wirklich ins Gesicht. Aber es ist ein bisschen komisch gemacht, weil das Blut auch in je nach Einstellung ein bisschen anders aussieht halt, ne, bei der Szene, als er dann da hängt und so. Also im Prinzip will er ihn ja harponieren, damit er verhindert, dass er sich wirklich das Gesicht runterreißt und so. Ja. Und Gott sei Dank, als dann das FBI kommt, die sprechen ihn ja auch gleich mit seinem richtigen Namen an, weil seine Frau angerufen hat und diese total verrückte Geschichte offensichtlich geglaubt wird.
Ja, aber dann kann man noch ergänzen, es gibt ja noch einen anderen Indiz in dieser, wo er da bei den, wie hast du sie genannt? Die
Helferlein.
Die Hasslers?
Die Hasslers.
Wo er da war, hat irgendwie kurz einen Kampf oder einen Schlagabtausch. Ja. Also, da waren ja diese 1000 SEK, also nicht SEK, aber genau, FBI-Leute, die da reinstürmen und sich da abseilen. Und einen hat er diese Maske abgezogen und irgendwas zu ihm gesagt, wie er heißt. Also da gab es schon einen Zwischenfall, wo er einen erkannt hat und das spielt da vielleicht auch noch mit rein.
Stimmt, er hat ihn dann nur zum Schein erschossen.
Das kann man auch noch mal drauf gehen. Er schießt ja so daneben und die Kugel prallt praktisch auf dem Stein, auf dem Boden ab. Und das hört man auch. Also es klingt doch wahrscheinlich völlig anders, wie wenn du jetzt in den Körper schießt.
Ja.
Und dann kommt hier irgendwie der Hustler oder so.
Der Dietrich.
Genau. Und das fand ich sehr unglaubhaft.
Aber es war gut geschnitten. Er hatte ja nur eine Sekunde Zeit.
Genau.
Also es hat vom Timing hat es genau gepasst. Ja. Ne? Also der Typ hat mich einfach nicht in Ruhe lassen und so halt. Ne? Er hat ihn aber eigentlich nur K.O. geschlagen und neben ihn geschossen und so. Ne? In der Not frisst er. Ich glaube aber in so einer SWAT-Evakuierungsszene, also SWAT-Stürmungsszene, da geht sowas einfach unter. Da geht es natürlich unter. Ja, wo es Dann findet ja diese Rück-OP statt und so, ne? Und wir haben ja noch erwähnt, dass das die Sascha Dietrich, die ist ja auch gestorben, ne, bei dem Endkampf, dass sie ja diesen kleinen Sohn hat, ne? Und ein Sohn, der
Ich muss noch kurz was einfügen zur Strandszene, wo ja jetzt der Endkampf war. Kurz danach war ja hier Polizei, FBI und auch ein Krankenwagen, wo dann beide drin sind. Und das ist mir jetzt aufgefallen, wahrscheinlich als deutscher Zuschauer, auf dem Krankenwagen hinten an der Scheibe stand 110.
Echt?
Das kann sein, dass es in den USA so die Krankenwagennummern sind, aber ich verbinde das halt mit hier, ne, 110, Polizei anrufen, fand ich irgendwie interessant.
Clemens, ruft doch da mal kurz an und frag mal nach.
Entschuldigung, habe die Nummer aus dem Film, aus der Dokumentation über Gewalttäter in Amerika, im Körper des Feindes.
Können Sie mir da aktuell ein paar Informationen zukommen lassen?
Ich nehme da einen Podcast auf.
Ja.
Ein was? Pod?
Dann sagst du aber auch, ich warte hier. Ja.
Meine Adresse lautet wie folgt.
Aber es ist total geil. Nee, ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht ist das wirklich so eine Nummer.
Bestimmt,
eine
Wagennummer vielleicht, dass man es zuordnen
kann. Oder so, Oder trotzdem, aber ruf doch da mal an und ich benötige Informationen und Support. Nee, aber dann kommt eine Szene, die ich auch so, weißt du, ich finde, das ist einfach ein bisschen too much. Ne? Sascha hat ja diesen kleinen Jungen, der dann bei die Somewhere Over the Rainbow Szene hat und der eigentlich der Sohn von Caster Troy ist, was er nie erfahren hat.
Und auch eben nicht unähnlich dem Sohn von John Archer.
Ja.
Ist Alter vom Haar.
Ja.
Ja, ein bisschen.
Ja, ich habe sogar geguckt, ob es derselbe Schauspieler ist. Nein, ist er nicht, aber der soll jetzt in die Familie integriert werden.
Oh,
weil
das, ja.
Er hat ja ihr versprochen, dass sie denkt ja dann, der Vater, sie denkt ja, das ist Caster, ist ja nicht,
ja.
Aber sie denkt, es ist der Vater, der jetzt sagt, ich werde auf das Kind achten. Somit das hat er ihr versprochen und dann hat sie gesagt, Mensch, ich bin alleinerziehende Mutter, da komme ich doch mit in die Schlacht. Ne? Also mein Gott.
Aber sie hat wirklich wie eine Löwin da, das fand ich gut,
ja.
Weil manchmal so in Filmen, was so Frauenrollen angeht, ist es manchmal so, die zu passiv oder, nee, die hat da ihre, was kann der, M16 und die hat da rumgeballert.
Ja, schon, ja aber trotzdem, ich meine jetzt mal ehrlich, sie sagt dann, passt dann auf unseren Sohn auf,
genau.
Weiß ja nicht, dass er ist.
Nee,
und er integriert ihn, will ihn ja in die Familie integrieren. Und ich habe mich nur gesagt, du musst dir das mal vorstellen. Er kommt nach Hause nach dieser ganzen Sache und da ist seine Frau und seine Tochter. Ich bin wieder ich, beide umarmen ihn. Seine Tochter entschuldigt sich.
Hab den Ehering wieder.
Genau. Seine Tochter entschuldigt sich noch bei ihm für das Messer. Und er sagt, ach, ist alles gut. Ich möchte euch jemanden.
Sie hatte ihn, glaube ich, auch in die Schulter geschossen noch beim Finale oder
irgendwas
war denn. Ja.
Auf jeden Fall sagt er, ich möchte euch noch jemanden vorstellen und Adam, so heißt der Junge, der steht draußen, weißt du? Und er bringt ihn mit rein und Adam sucht ein Zuhause, weißt du? Und sofort ist Jamie total, oh hier, komm mal mit, ich zeig dir mal dein Zimmer und so, ne? Und die nehmen ihn sofort. Also, ich weiß ja, was das soll und was damit, was du gesagt hast. Ja. Aber das ist so unfassbar cringe.
Also für mich auch eine sehr problematische Szene, denn was sagt jetzt dieser Film aus? Wenn man es jetzt mal so sieht, ja, okay, wer ein Kind verloren hat, kann das einfach durch ein Gleichaltriges ersetzen, was er adoptiert.
In Blond. Das
ist völlig einfach und.
Ja. Einmal genau, das,
alles
aber,
erledigt.
Das aber auch,
ist doch so, wirkt so als Aussage leider mit, finde ich.
Ja, so ein bisschen. Und ich habe mir eher unfreiwillig, das sind so Sachen, wo man unfreiwillig lachen muss. Hm. Der Junge steht schon vor der Tür. Was wäre denn gewesen, wenn die gesagt hätte, nee.
Nein. Ja.
Hau ab. Das ist unser Grundstück. Los. Raus und ich will dich hier nicht wiedersehen. Nein, das ist, also auch den beiden gegenüber. Klar ist das jetzt das typische Filmende, ne? Dass die Schwester.
Das ist schon zu viel, das stimmt schon.
Ja, die Schwester ist doch abgerutscht, ne? Das wird uns doch so ein bisschen erzählt, oder?
Genau, es war ja auch in der Mitte des Films, wo sie irgendwie gesagt hat, ja, jede Woche siehst du anders aus, ich kenne dich nicht mehr und so.
Ja, das ist auch wieder dieses Verändern, Gestalten und das wird uns ja oft in dem Film so Kleidung ändern und ne, dass man sich so jemand anders ist und so. Und sie hat sich so ein bisschen verloren seit dem Tod ihres kleinen Bruders, ist nie in seinem Grab gewesen, weil sie das nicht verarbeitet hat und ist dann jetzt so ein bisschen, so ein bisschen punkig wird es dargestellt und so und geht halt mit irgendwelchen Typen mit und pipapo. Und die ist jetzt so, das ist jetzt sofort alles okay wieder. Papa ist wieder da, super.
Ja, jetzt aber muss sie erst recht nicht zum Grab gehen. Ne? Jetzt ist ja wieder da. So.
Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Ja. Wahrscheinlich, das ist das eine, aber das andere ist auch dem Jungen gegenüber, der da draußen steht. Auch den beiden gegenüber. Hätte man da nicht im Vorfeld sagen müssen, Leute, können wir mal darüber reden? Und wenn man darüber geredet hat, dann den Jungen da hinholen und nicht, wie gesagt, stell mal vor, es wäre gewesen, nee, hau ja ab. Wir rufen die Bullen, wenn du nicht in 10 Sekunden vom Grundstück runter bist.
Genau.
Also die
Bullen vom Rasen runter.
Ist das nicht ein Hustler? Ist doch ein Hustler, der ist auf der Weg vorbereitet. Adam Hustler. Der heißt Adam Hustler dann. Ja. Nee, aber wie sie sofort, komm mal mit, ich zeig dir dein Zimmer und die Mutter einfach nur so selig ihn anlächelt. Und
komm mal mit dem kleinen Jungen.
Da. Alter, das ist, also ich weiß ja, was das soll, aber. Mhm. Das ist zu einem auch wieder, die Familie ist komplett mit Vater, Mutter, zwei, also junge Mädchen und diese Übernahme und aus dem Jungen ist, der ist auch nicht mehr alleine, der hat das jetzt auch alles verkraftet und pipapo.
Ja, er hatte ja die Kopfhörer auf, wo komische Musik rauskam und die Schießerei hat er gar nicht mitbekommen, natürlich.
Ist ja mehr so.
Weil so eine Schießerei mit 50 Leuten übertönt nicht einen Walkman, das geht nicht.
Ja. Ey, das ist, ja, das fresse ich ja noch, aber weißt du, weil das war einfach so eine filmische Inszenierung, die halt, das ist halt wirklich, und wenn die schon mich hätte gar nicht so der Krach gestört, mich hätte eher, dass die sich in Zeitlupe bewegen, hätte mich irritiert. Weißt du, zumal, wo sie ihn denn hingesetzt haben, weißt du, wenn du jemanden, ein Kind aus einer Schießerei raushältst, dann setzt du es doch irgendwo hin, also irgendwo in Deckung und nicht auf dem Licht, Also, er sitzt ja auf.
Ja, das war unglücklicher Platz.
Ja, aber was war das denn auch? Da waren so, das sah so aus wie Fliesen, wo Licht, Fliesen, also.
Genau, irgendwie so durchsichtige Fliesen, wo man nach unten gucken kann.
In andere Stockwerk. Ja, das war wohl auch mein Club so ein bisschen. Ich glaube, das sollte auch suggerieren, da wurden schon eine Menge Partys gemacht und so halt, ne? Aber trotzdem, oder?
Das war,
ja, oder?
Das war komisch, oder? Komischer Ort da, ja.
Naja, dann sind wir durch, oder?
Genau, wir können ja noch ein paar Sachen so erwähnen. Es gibt natürlich ganz viele Connections, Referenzen. Ich habe jetzt nur mal, glaube ich, 3 kleine oder 4 rausgesucht. Was cool ist, in dem The Killer, was ja auch von John Woo ist, da, das hast du vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, ne, da ist es auch eben der Final Shootout takes place at a church. Also das ist, hatte ich hier mit rübergenommen, ein paar Jahre später. Genau. Und in Beverly Hills, der Serie 90210, da gibt es auch eine Folge, die heißt Face Off. Ja, und in Sliders, kennen vielleicht auch noch einige, ne?
Klar.
Tor in fremde Welt. Da ist ein, irgendwie in California Reich heißt die Episode, da wird der Film als Werbung in irgendeinem Magazin abgebildet. Und dann gibt es noch, das ist vielleicht noch bekannter, eine Simpsons-Folge, Bob von nebenan, und da wird der Film parodiert. Und Tingle Tangle Bob, da geht es um den, und der hatte dann komischerweise eine Gesichtsumwandlung. Wer hätte es gedacht, ne?
Stimmt, die ist auch großartig, die Folge, ne? Naja, da ist auch, glaube ich, die legendäre Szene drin, wo er in seiner Zelle drin stehen hat. Die Bart.
Ja.
Die.
Wer Deutsch spricht. Das ist Deutsch. Genau. Ach so, wenn das Deutsch ist, das sind gute Menschen.
Das ist ja, da ist das her mit. Wer Deutsch spricht, genau, kann kein schlechter Mensch sein. Kann kein
Mensch sein. Ja. Sehr gut, ja. Genau, Fehler gibt es tausende. Ich habe mal geguckt, ich gucke mal, ob hier irgendwas. Ach so, genau, ab Minute 12, also was wir gar nicht jetzt, glaube ich, erwähnt hatten, es gibt ja diese Verfolgungsjagd mit dem Jet, wo der Sean Archer den Heli gefühlt klaut und dann praktisch den Jet so hinten am, wie heißt denn das, nicht Seitenruder, vom Flugzeug oben das, Höhenruder, weiß ich nicht, da so kaputt macht und dann crasht der Jet. Und wir sehen Caster Troy am Steuer von dem Jet, und da ist ja so ein Steuerknüppel, aber das ist so nicht realistisch, denn am Boden werden diese Flugzeuge mit Ruderpedalen gelenkt oder so, aber gut. Das habe ich gelesen, das wäre mir so nie aufgefallen, dass das so nicht gesteuert wird. Und das ist auch ein schöner Fact, der auch relativ logisch ist. Wir haben uns ja jetzt ein bisschen aufgeregt über die Endszene. Und das ist auch als Fehler moniert worden, dass das so nicht klappt, weil es ist ein sehr langwieriges Auswahlverfahren, wenn man in den USA ein Kind adoptiert. Also das ist jetzt hier innerhalb von ein, zwei Wochen.
Dazu, ja.
Egal, ob du jetzt bei, wobei der ist ja gar nicht beim FBI, sondern bei einer Geheimorganisation, wo wir nie den Namen erfahren. Mensch.
Ja, das also, ist also das ist ja noch nicht mal, aber wie gesagt, das hätte anders laufen müssen. Genau. Er hätte erstmal mit denen reden müssen, dann hätte man sich committen. Also ja gut, ich meine, es ist schon klar, dass sie das nicht. Das ist so ein typisches Hollywood-Ende halt.
Das ist wohl wahr, ja. Und mit dieser Gesichts-OP-Sache, da wurde nur noch gesagt, ja, das kann man machen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber man würde sich Monate oder Jahre brauchen, um davon zu erholen und nicht innerhalb von ein paar Stunden, dass du da jetzt wieder rumläufst. Aber das ist klar, das ist ja der Film.
Mal kurz das Gesicht massieren, es juckt so.
Genau, aber ich glaube, das hätte man im Film einfach nicht noch machen können, weil du
hast
schon 6 Jahre später, und wenn sie jetzt nochmal hier 5 Jahre später und der Zuschauer denkt sich, was gucke ich mir hier an? Dann,
Ja, so weit im Voraus macht man die Attentate auch nicht. Ne?
Ja.
Ja, das stimmt auch, stimmt auch schon, ja.
Und ja, war auch nicht unerfolgreich an den Kinokassen auf Platz 1 am Eröffnungswochenende. Und dann letztendlich hat er, glaube ich, Gesamtergebnis in den USA über 112 Millionen Dollar. Ich hätte fast Euro gesagt, Dollar. Genau. Und in Übersee auch nochmal 133.
Ja, irgendwie 250 so knapp roundabout hat er irgendwie eingespielt. 80 Millionen ist das geschätzte Budget. Halt, also kann man sagen, ist ein Erfolg halt.
Ja, ist wirklich ein Erfolg. Und was ich interessant finde, es gibt da ein paar Unterschiede in den Sprachversionen, kann man ja sagen. In der Inlandsversion gibt es das Paramount-Eröffnungslogo, und am Ende des Films wird es abgeschlossen durch nochmal das Eröffnungs-, also das Paramount-Logo. Und bei internationalen Blu-Rays oder DVDs ist es das Buena Vista International-Logo, was 20 Sekunden lang abgespielt wird, auch vorm Vorspann. Also das, guck an. Das habe ich gelesen, das kann ich nicht überprüfen. Ich habe jetzt die normale Version hier, deutsche, deshalb. Ja. Und schnittmäßig ist es wohl so, in der britischen Fassung, diese Schmetterling, also Butterfly-Messer, diese 7 Sekunden sind da wohl nicht vorhanden, die sind weg.
Stimmt, und die waren umstritten damals, ne? Da, dieser Hype, dass also junge Leute wie wir da alle einen Butterfly hatten, war sehr umstritten und man hat die, glaube ich, irgendwann sehr, man wollte die nicht so aktiv bewerben mehr. Ne?
Ja, wunderbar. Und was ich interessant finde, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber in Malaysia ist es ein völlig anderer Film, denn da wurden alle Szenen entfernt, die einen sexuellen Bezug haben. Das heißt, der Film geht nur eine Stunde 20 oder? Nein, aber es ist übertrieben. Nein, aber das ist doch dann ein völlig anderer Film und andere Charaktere, oder? Das ist dann.
Ja, durchaus. Also ich finde ihn gar nicht so krass viel, viel Sex, was du, aber es ist ein Thema halt, ne?
Es geht eher, vielleicht, also ich finde, so viel Sex wird auch nicht gezeigt, aber es ist eher dieses Belästigungsthema, was heute ein bisschen sensibler umgehen würde.
Ja, nicht nur das, es ist auch Sex mit einer Person, die nicht die Person ist, mit der du denkst, dass du Sex hast.
Ja, das außerdem.
Das sind ja Sachen, über die der Film komplett hinweggeht. Genau. Also diese Bezeichnung mit, wir haben eine Woche als Mann und Frau zusammengelebt.
Ja.
Aber und über der Decke, oder? Aber über der Decke, oder?
Und stimmt, auch relativ am Ende, wo es im Büro nochmal war, wo Caster Troy aber noch in dem Körper von John Travolta war, hat er ja auch irgendwie den Anruf bekommen hier irgendwie, wo er die Bombe entschärft hatte, Jubel, Trubel, Heiterkeit vom Präsidenten, aber auch die Frau ruft zeitgleich an, dann, ja, der Präsident kann warten und dann krapscht er auch diese Frau da an den Pung.
Die andere Agentin,
Die Agentin, da war dann wieder diese Szene.
Aber weißt du, der verhält sich so anders.
Fällt es also nicht auf?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Auch mit Sonnenbrille. Der andere war doch nie mit Sonnenbrille im Büro.
Also die 5 Minuten, die wir gesehen haben. Aber ich habe, macht halt so einen krassen Wechsel. Also ich finde, dass Archer als Troy deutlich versucht, mehr wie Troy zu wirken, als er wie...
Ist es völlig egal eigentlich.
Wirkt halt so. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute das so ein bisschen drauf schieben, hey, er hat jetzt sein großes Trauma hinter sich. Ne? Er hat jetzt den Typen geschnappt und jetzt ist er eigentlich, das heißt aber, die müssten ihn alle vorher nicht gekannt haben, halt, ne? Ja. Jetzt ist er so gelöst und jetzt ist er eigentlich doch ein ganz cooler Dude und so halt, ne? Und nicht so verspannt halt, ne? Ja, schwierig, oder? Aber
jetzt ist er gelöst, jetzt hat er den Fall irgendwie.
Ja, sowas in der Art, aber er ist ja schon.
Aber er ist ja schon dazwischen ein bisschen anders,
ne? Ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen so ein bisschen angespannt, logischerweise sein und jemand und einer Kollegin an den Hintern zu fassen im Vorbeigehen. Ja. Und ein Satz wie. Ganz ehrlich, der wird auch nicht so anders gewesen sein vorher. Vielleicht nicht ein bisschen netter und so, aber so ein Satz wie, muss der Präsident erstmal warten und so, ich gehe jetzt erstmal meine Frau anrufen und so. Das ist ja so ein cooler Spruch für die Crowd, ne? In Wirklichkeit rennst du natürlich dann sofort los und sagst, hallo Mr. President, schön, dass Sie, ne? Hallo! Ne? Aber ich muss denen da draußen sagen, dass ich Sie erwarten lasse. Ja. Spielen Sie mit, um Himmels Willen.
Ja, was ich auch noch cool fand, das hatte ich gelesen im Die deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll.
Zu Recht.
Und da geht es eben auch Begründung, Spiegel, wer ist wer und etc. Ja, das kann man vielleicht auch mal verlinken, so die Begründung.
Ja.
Ist auch interessant. Ja.
Also der hat mehr Tiefe als der durchschnittliche Actionfilm auf jeden Fall.
Nicht gedacht, aber stimmt, er hat schon mehr Tiefe.
Definitiv. Er stellt ein paar philosophische Fragen fast schon. Und er ist gerade durch die Darstellung, das hebt den Film sehr stark hervor, durch das Schauspiel, was jetzt nicht der Standard in Actionfilmen halt ist, ne? Muss man sagen. Das waren ja Mitte der 90er dann wirklich so eine neue Art, weißt du? Wenn du aus den 80er Jahren gekommen bist und du hast dann so Rambo und
Cobra. Ja, okay, Cobra, das ist doch völlig
und,
anders.
Die Killer, Euphiller, Phantomkommando und so. Dann ist das natürlich, dann ist das eine
andere Ebene.
Das ist eine völlig andere Ebene. Eine komplett andere Ebene, wo das Schauspiel genauso wichtig ist und die Darstellung der Charaktere wie die inszenierte Action halt. Ne?
Aber ich kann mal den letzten Satz davon vorlesen. In einem Film voller Effekte, allein die Ultra-Speed-Fotografie von vulkanhaftem Mündungsfeuer oder die Hauptdarsteller großen High-Speed-Kugeln bleiben dennoch Zeit und Raum und Anlass genug zum Denken und zum Fühlen. Wird ständig und buchstäblich auf den Kopf verwiesen. Use your head, benutze deinen Kopf, heißt es im Schlusssong.
Da ist was dran. Schön.
Ich weiß nicht, ob du das auch noch gelesen hattest, aber halte dich bitte kurz am Tisch fest. Hältst du dich fest, genau.
Ja, ja.
Es soll einen zweiten Teil davon geben.
Das habe ich auch gelesen. Der ist seit ein paar Jahren in der Mache. Ja. Ne? Mhm. Aber ich glaube, viel Konkretes, außer dass es da einen Plan, also dass man da irgendwie dran ist, gibt es nicht, ne?
Genau, also zu der ganzen Geschichte. Ne? Paramount arbeitet dran natürlich und sollte wohl von Oren Uziel geschrieben und von Neil H. Moritz produziert werden. Und jetzt letztes Jahr hatte man Adam Wingard als Regisseur verpflichtet und David Permuth als Produzent soll fungieren. Ja, weiß ich nicht.
Also meine Prediction ist, entweder kommt das Ding nicht oder wird auf dem Streamer verramscht quasi, sowas früher die Videothek gewesen wäre, weißt du?
Ich muss jetzt mal gucken, was Adam Wingard als Regisseur gemacht hat.
Wahrscheinlich was auf die ganz großen Sachen. Großen Sachen.
Aber ne? Blair Witch, aber ach so, nicht Blair Witch Project, okay, nur Blair Witch, keine Ahnung, was
ist. Ah, das war der letzte, glaube ich, davon.
Death Note, das ist eine Anime-Adaption und Godzilla vs. Kong.
Immerhin. Okay. Ja, also was heißt immerhin, ist ein großer Film. Halt, ne? Ja, das ist aber, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, die Welt braucht da eigentlich keine.
Ist es dann mit dem Jungen, was er für einen Job hat?
Adam geht jetzt los.
Ja.
Adam hat festgestellt, dass er nur adoptiert ist und ist traurig. Und rächt sich an irgendwem anders. Gott, nee, an den Hasslern. An den Diederich Hassler hat noch eine Tochter irgendwo.
Genau.
Ne? Und an ihr, ne? Ja. Er rächt sich, ja, wahrscheinlich
für alles. In Mexiko muss es dann spielen, aus Budgetgründen.
Mexiko, genau. Ja, genau, wir sind, jetzt lass uns schnell zur Zentrale.
Lass uns schnell das Drehbuch schreiben, bevor es die tun, ne?
Das ist so geil, das muss dann aber so ganz kostengünstig sein. Ah, Mensch, wir müssen schnell zum Hauptquartier. Wir haben einen Hubschrauber, nee, wir laufen. Ist doch schönes Wetter.
Das ist doch hier um die Ecke. Weißt
du? Ja. So, genau, so, ist doch schönes Wetter, da können wir auch zu Fuß gehen. Und dann, weißt du, 40 Minuten durch die Innenstadt. Ne? Ja, also ich glaube nicht, dass das auf einer großen Ebene was wird. Nee. Eine Fortsetzung. Hätte es schon damals nicht gebraucht. Also ist sowieso die Frage, was haben sie denn mit dem guten Kester gemacht? Also haben sie deren Leiche, seine Leiche auch wieder hergerichtet, so wie er ausgesehen hat für die, ne? Also und da würden sie wahrscheinlich...
Ja, das ist jetzt auch kein Film, der eine Fortsetzung
braucht.
Der ist abgeschlossen. Da gibt es eine kuriose Adoption am Ende. Was will man mehr? Ne? Was soll jetzt hier noch fortgeführt werden?
Hätten die damals ein paar Jahre später eine Fortsetzung gemacht, dann hätten sie gesagt, Kester Troy ist doch gar nicht tot. Der hat wieder nur im Koma gelegen, ist dann aufgewacht.
Und
jetzt will er jetzt will er seinen Sohn wieder. Sowas in der Art. Jetzt hat er gehört, er hat einen Sohn und jetzt will er seinen Sohn wieder. Und die Sache mit Archer und der Sohn muss sich jetzt entscheiden zwischen seinem leiblichen Vater und seinem
Genau. Das wäre dann nochmal der Zwist, der innere. Was ich mir vielleicht denken könnte, irgendeine Art Prequel, wie die so verhasst wurden oder wie die ermitteln gegen den, wo man die Entstehung des bösen Charakters oder so.
Ja,
wie man diese Geschichte an sich jetzt 30 Jahre, sind wir 30 Jahre danach? Nochmal fortführt, das ist schwierig.
So ein Spin-off als Serie nennen wir Better Call Caster, nennen wir die. und die Serie, es wird eine Serie und die Serie endet, damit der Archer sagt, hier und jetzt, Junge, okay, einmal noch Karussell und dann fahren wir nach Hause. Ne? Und da endet dann der Prequel.
Und das wird gesagt, irgendwie im Kinderzimmer und dann bringt die Kamera auf die NX-01.
Ja, genau.
Archer,
genau. Aber vorher wird in der Staffel noch sehr thematisiert, warum sich Kester Troy so einen geilen Schnorris wachsen lässt.
Das, weißt du, muss thematisiert werden in einem nie erscheinenden zweiten Teil. Genau.
Ja. Traust du dir ein Ranking der Dreifaltigkeit des Action-Genres? The Rock, Con Air und Im Körper des Feindes? Eine Reihe? Oder sagst du, ist für dich alles gleich?
Ja, ich glaube, so ein Ranking würde ich mir jetzt eher nicht zutrauen. Was ich sagen könnte, ist vielleicht, dieser Film ist von allen dreien aus meiner Sicht jedenfalls der anspruchsvollste. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es der längste ist. Wahrscheinlich schon.
Kann sein,
das kann gut sein. Aber so von Anspruch.
Als Con Air auf jeden Fall.
Ja. der anspruchsvollste und Humor. Es ist auch ein ernsthafterer Film und auch der, trotz was du schon erwähnt hast, diese ganze Action-Sache einfach bestimmte philosophische Ansätze oder Fragen auch stellt. Mhm. Ab wann ist man wer oder wie lebe ich mich jetzt eine Woche in die Person? Wie denke ich mich da hinein oder will ich das überhaupt? Bleibe ich nicht selber, lieber ich? Das sind ja Dinge, die in den anderen beiden Filmen nicht gestellt werden. Das kann man denen jetzt nicht vorwerfen, weil die andere Storylines haben.
Ja, klar.
Aber dafür finde ich aber, ist bei The Rock und Con Air der Humoraspekt natürlich noch eine ganz andere Ebene und vielleicht sind die auf der
Ja.
Humorebene besser umgesetzt, aber hier ist einfach vom Gesamtpaket vielleicht das beste Gesamtpaket, würdest
Ja,
du
es kann
sagen,
sein. Ich
vielleicht,
hatte
ne?
so,
Ich mag
ja,
alle drei Filme sehr
ich
gern,
auch.
also das ist, aber ja.
Absolut. Also, es ist schon wirklich der Höhe, der auf jeden Fall der
Genau.
Action-Höhepunkt von Cage und auch
Ja.
Travolta sind, also jetzt gut, der Film zumindest, aber von Cage auf jeden Fall auch.
Genau.
Und ich finde, der Film hat schon so ein bisschen den Action-Anspruch, was Großes, was Neues zu machen von The
Ja.
Rock, aber auch so ein bisschen dieses übertriebene, was Con Air halt auch hatte. Con
Genau.
Air ist da wirklich so ein Fall für sich, weißt
Ja.
du? Den, das ist einfach, das ist, ich sag das Ding, das hast du halt mit sechs Leuten, mit jeder hat einen Sechserträger Bier und wirst ja erst mit dem Drehbuch fertig ist.
Ja.
Halt, ne? So ein bisschen halt, ne? Und der hat da schon ein bisschen mehr
Tiefe, ja.
und ist nicht ganz so voller Pathos
Ja,
wie der, aber
das
es ist trotzdem, ich wüsste es jetzt auch nicht. Also, ich glaube,
ist.
wenn ich mich, nee, ich finde die haben alle drei
Ja.
was und es gibt Unterschiede, es gibt Sachen, wo ich, Tage, wo ich sage, Con Air muss man, ist
Genau.
einfach, der ist, Con Air ist wie Armageddon, weißt du? So ein
Ja.
Film, den man immer mal wieder gucken kann und einfach, der haut einfach drauf halt, ne? Der ist einfach unterhaltsam in seinem
Genau.
Over the Life und
Aber hier
The
muss man ein
Rock
bisschen
ist,
mehr nachdenken auch, ne? Also ich finde, das ist
ja.
jetzt ein Film, wo ich jetzt nicht einmal im Monat sagen würde, ja, jetzt nehme ich mir den mal vor, sondern dann, es gibt so Filme, die will man
Ja,
mal so gucken, aber
genau.
das, da brauchst du einfach noch ein bisschen klareren Kopf vielleicht, ja.
Ich muss auch sagen, ich habe jetzt, als ich den nochmal gesehen habe, auch ist mir auch aufgefallen, von den dreien habe ich tatsächlich aber den hier auch am seltensten geguckt. Also
Ist
Con Air
bei
habe
mir,
ich
glaube ich,
sicher
auch
schon
so,
zehnmal geguckt.
ja.
The Rock habe ich sicher auch schon in der
Ja.
Nähe von zehnmal geguckt. Den ich glaube, das war jetzt das dritte Mal oder so, wo ich den gesehen habe. Also es war schon weniger, ne,
Ja.
tatsächlich,
Ich könnte
ne?
mir auch vorstellen, dass die anderen beiden Filme einfach eher liefen. So irgendwie so mal 22 Uhr, Kabel 1 damals oder so in der Richtung, 20 Uhr.
Genau,
Aber
genau.
der von der Länge her vielleicht auch. Ja.
Ja, richtig,
Genau.
richtig, richtig, richtig. Ja, ich glaube, da sind wir durch, Clemens, ne?
Ja, hat mich
Ja.
gefreut.
Ja,
Genau.
mich auch. Mich auch.
Haben wir praktisch die inoffizielle Trilogie abgeschlossen, oder? Das ist doch, es ist eine
Genau.
Action-Trilogie. Also das ist irgendwie, es hängt für mich immer zusammen, obwohl die eigentlich nichts mit, aber es, irgendwie hängt es doch zusammen, ne? Das
Ja,
ist, ja.
ja. Nee, ich fand das auch gut, dass wir das gemacht haben. Das ist sehr, sehr schön. Ja, Clemens, dann bedanke ich mich bei dir ganz,
Ja,
ganz
sehr
lieb, ne?
gerne.
Und liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.